Macht in der Weihnachtsfolge was Besonderes, haben sie gesagt. Zieht euch doch lustige Weihnachtspullover an, haben sie gesagt. Das wird gut aussehen, haben sie gesagt.
Was? Das wäre mir aber neu.
Und jetzt sitzen wir hier. Aber wir können die viel zu kleinen Pullover mit einem viel zu großen Programm heute kompensieren. Und das ist das Tolle bei uns, bei Insert, Folge Nummer 7 und damit der Jahresabschluss. Und witzigerweise können wir einiges in unserem Newsbereich heute reflektieren auf dieses erfolgreiche Insert-Jahr, das wir hatten, mit insgesamt 7 Folgen. Und wir machen einen kleinen Recap in den News. Was gibt's Neues zu A Quiet Place, den wir mal in der Rezension hatten? Oder Solo A Star Wars A Story? Gibt es Neuigkeiten zu Mandalorian, ein immer wiederkehrendem Element in unserer Sendung? Oder zum Beispiel Die Hard? Kennt noch jemand Folge 6 von Insert vielleicht? Und wir unterhalten uns, was alles Neues auf Netflix kommt. Jetzt wollte ich gerade den großen Deal an Land ziehen und verhaue den Namen. Heißt aber auch, dass wir uns jede Menge neue Trailer angucken, nämlich von Netflix in Form, jetzt bin ich komplett raus, es geht gut los, in Form von Bird Box, da gibt es einen zweiten Trailer. Es gibt einen Trailer zu Triple Frontier mit einem riesigen Cast, den wir uns gleich angucken. Es gibt neue Informationen zu
Stranger Things.
Dankeschön, das war ein Effekt übrigens. Zur Staffel 3. Wie heißen denn die ganzen neuen Episoden und gibt es vielleicht auch irgendwas noch nebenbei für Staffel 3? Wir gucken uns noch an die Umbrella Academy mit Ellen Page.
Und dann haben wir es mit dem Netflix-Kram hier.
Und oder? Dann kommen aber richtig dicke Eier noch, beziehungsweise richtig dicke Geschenke kurz vor Weihnachten in Form von Brightburn, produziert von James Gunn und Godzilla King of the Monsters.
Ich meine, yay!
Dem zweiten Trailer, eine Spielwiese wieder für Alex. Und dann, habe ich was vergessen?
Weiß nicht, hast du noch?
Avengers, erster Trailer. Oh Gott, wir haben es angeteasert, das wird so großartig. Ich werde dranbleiben, guckt es euch an.
Ich bin jetzt schon durch.
Und willkommen zum längsten Intro von Insert und Feuer ab.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie befinden sich in Insert Episode 7. Wir sind Ihre Flugbegleitung heute auf dem Weg in das Jahr 2019. Ihr Pilot, der uns heute durch diese Reise bringen wird, neben mir Ronny.
Schönen guten Abend.
Guten Abend. Bevor wir jedoch in das Programm starten können, muss ich noch meine Sicherheitsanweisungen für heute loswerden. Die wären, wenn ihr informiert sein wollt über die ganzen aktuellen Themen, die wir vielleicht auch über die über den Jahreswechsel bringen, folgt uns gerne auf allen Social Medias unter NSRT Podcast, benutzt auch gerne den Hashtag NSRT Podcast. Ansonsten gerne auf den Abonnieren-Knopf drücken auf YouTube oder das Bömmelchen-Glöckchen, wie auch immer. Da würden wir uns sehr drüber freuen und ansonsten gerne auch kommentieren, liken und ich glaube, das sind alle wesentlichen Sicherheitsanweisungen, die mir so einfallen, bevor wir hier schon durchstarten können. Oder hast du noch irgendwas aus dem Cockpit hinzuzufügen?
Nee, ich möchte auch nur meinen Co-Piloten Alex zu meiner Rechten heute willkommen heißen. Bin ja fast ein bisschen überrascht über diese grandiose Einleitung hier.
Man tut, was man kann.
Und noch zur Info, ihr müsst es jetzt durchgucken, es gibt keine Notausgänge.
Oh, das ist ein gut gemeinter Hinweis, ja. Pauseknopf zählt nicht im Übrigen.
Der ist auch tabu.
Cheater.
Es wird dir aber leicht fallen, denn wir haben das Flugzeug.
Das Flugzeug?
Das Flugzeug.
Okay.
Das Flugzeug ausgebucht, es sind keine Plätze mehr frei, es wird also relativ knapp. Wir versuchen gut durchzukommen, ich glaube, wir haben Rückenwind. Und wir versuchen, die Zeit einzuhalten und pünktlich zu landen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht.
Vermutlich nicht, aber wie gesagt, gerade zur Weihnachtszeit ist es immer schön, wenn man pünktlich ankommt.
Wir geben, wie immer, unser allerbestes.
Ja, haben uns ja auch in den feinsten Zwirn geschmissen heute. Ja. Für euch. Für alle, die es sehen können jetzt.
Ich hoffe doch.
Sollte man sich nicht entgehen lassen. Full HD.
In Full HD sogar, genau. Vollbildschirm. Volle Auflösung. Alles groß und ja.
Okay.
Ich würde sagen, wir fangen an, oder?
Ja, wir bringen das Ding jetzt hier von der Rollbahn direkt in die Luft.
Das Tolle daran ist, wir machen so eine Art Recap im News-Bereich. Das heißt, wir wollten nicht so einen Jahresrückblick machen, aber irgendwie sind die News jetzt irgendwie so uns in die Hände gefallen, vom Himmel runtergerieselt, dass man dabei quasi fast dieses gesamte Insert-Jahr nochmal Revue passieren lassen kann.
Das spielt uns ja mal total in die Karten.
Und die ersten News, wir haben es über die sozialen Medien schon angeteasert, deshalb lohnt es sich immer, uns da überall zu folgen.
Hashtag NSRT Podcast.
Wir waren für euch unterwegs, denn einige Filme, über die wir die letzten Wochen, also in den ersten 7 Ausgaben oder ersten 6 Ausgaben geredet haben, haben Entwicklungen
vollzogen.
Und ich fange einfach mal an. Anna and the Apocalypse, gerade eben schon angeteasert, heute im Programm. Wir haben in Folge 3 damals schon davon geredet. Auch da nochmal reinklicken für nähere Informationen.
Da hatten wir einen Trailer.
Hatten wir den ersten internationalen Kinotrailer, obwohl der Film ja schon seit über einem Jahr angekündigt war und da ja auch auf Festivals lief, aber das kriegt ihr alles später noch zu hören. Ist jetzt mehr oder weniger für uns fast schon überraschend, trotz des Kinotrailers damals, bundesweit hier in Deutschland im Kino angelaufen. Surprise, surprise.
Genau. So, das war Grund genug für uns, was zu tun?
In Schale zu werfen und uns natürlich da am Umsatz des deutschen Kinobetriebes zu beteiligen und uns das Ganze mal, wenn auch in der deutschen Synchronisation, zu Gemüte zu führen.
Ich muss dazu sagen, die Songs waren in OV, ne, mit Untertiteln, ja. Also ja. Ein Wermutstropfen. Ja. Alle, die uns auf Social Media folgen, wissen natürlich, dass wir gewesen sind.
Ja.
Kam nicht umhin, das ausgiebig zu dokumentieren. Die Crew hat auch Behind-the-Scenes Bilder gemacht. Die sind dann im Zweifel aber, glaube ich, schon als 24-Stunden-Story über Bord gegangen. Aber vielleicht findet man es noch auf Twitter.
Ich habe die an die
@NSRT-Podcast.
An das Instagram-Board habe ich die Story geheftet.
Wowsi.
Also auch für die, die es nicht mitbekommen haben, könnt ihr es euch nochmal anschauen. Deutschlandweit in den Kinos gestartet. Was nächsten Monat dann folgt, wir haben es in Episode 2 sogar schon angerissen. Heavy Trip. Ein kleiner Film aus Skandinavien über eine Metalband, die versucht, ihren ersten Gig auf einem großen Festival zu spielen. Auch da haben wir uns schon ein bisschen drüber amüsiert. Guckt auch da mal in die Folge rein. Startet jetzt am 10. Januar 2019. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt ein paar Kinos, die sagen, sie bringen ihn nur an ausgewählten Daten. Vielleicht ist aber auch bundesweit. Guckt einfach mal bei euch in der Nähe. Vielleicht habt ihr ja die Chance, da mal reinzugucken. Ich halte mir auf jeden Fall mal auf dem Radar. Vielleicht kann ich auch den Alex nochmal überzeugen.
Vielleicht kann er das.
Ansonsten nehmt euch das mal ins Visier. Was wir noch haben, Replicas in Folge 1 thematisiert. Keanu Reeves in einem Sci-Fi-Thriller. Wir wussten damals nicht, wann kommt das Ding eigentlich, weil es gibt schon seit über einem Jahr gab es einen Trailer. Jetzt gab es vor ein paar Monaten Folge 1 einen neuen Trailer, der nochmal ein bisschen was anderes erzählt und versucht wieder irgendwelche Twists und Spoiler zu vertuschen, wie auch immer. Hat man jetzt gesagt, kommt 2019. Aber wir haben, glaube ich, immer noch kein genaues Startdatum letzten Endes.
Ich meine nicht. Aber dass es einen neuen Trailer gibt, zeigt ja, dass es irgendwie scheinbar von irgendwelchen Buden lizenziert wurde. Schauen wir mal, ich weiß nicht genau, ob es dann wirklich einen Kinorelease auch geben wird. Oder ob das wirklich einfach der Trailer ist für irgendwie Direct-to-DVD, Direct-to-Blu-ray. Würde mich jetzt zu meinen, ich will jetzt den Film gar nicht runterreden, ungesehenerweise.
Ja.
Aber würde mich nicht wundern.
Das wäre unwürdig, Keanu. Und sogar von Anna and the Apocalypse und Heavy Trip noch überholt im Release.
Ja, von daher weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Vielleicht glauben ja auch die Leute, so wie ich das glauben würde, dass ein Name wie Keanu Reeves die Leute zieht.
Ah.
Auf der John Wick-Welle geschwommen.
Von Folge 1, Insert, kommen wir zu Folge 2. Da haben wir damals uns A Quiet Place angenommen. Von und mit John Krasinski.
Ja, der Film der Woche.
Der Film der Woche. Der heiße Scheiß von Ausgabe 2. Wir hatten auch schon mal angesprochen, es wird ein Sequel geben. Wir hatten uns da auch die Frage gestellt, muss das sein? Kann das sein? Wir waren unschlüssig.
Das Ergebnis war erstens nein, zweitens ganz sicher. Nicht?
Ich dachte, es kommt nicht. Und John Krasinski und Emily Blunt haben auch gesagt, nee, mit uns nicht. Mittlerweile sind sie aber gar nicht mehr so abgeneigt davon.
Aber Ronny, wie kommt das nur?
Wie kommt das nur? Und nein, es hat wieder nichts mit Geld zu tun.
Da bin ich ja beruhigt, Ronny.
Und man hat jetzt in ersten Interviews gesagt, wobei ich das jetzt gar nicht so spektakulär fand, nein, es wird wahrscheinlich nicht um die Familie gehen, die man im ersten Teil gesehen hat. Sprich,
macht Sinn, finde ich gut.
Emily Blunt und Co., sondern man wird es vielleicht als so eine Art Anthology-Serie aufziehen, wie auch immer. Das heißt, man wird wahrscheinlich die Geschichte aus einer anderen Perspektive mal erzählen.
Gut, die Welt bleibt die gleiche und wir gucken uns an, wie andere das Überleben lösen.
Genau, vielleicht auch danach schon. Man hat ja vielleicht doch dann irgendwann mal eine Lösung gefunden, wie man damit umgeht, wie man es vielleicht um die Welt kommuniziert, wie auch immer. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Ansatz, kann funktionieren. Müssen wir mal sehen, was bei rumkommt.
Hatten wir, glaube ich, auch gemeinsam gesagt, dass das so funktionieren kann, weil das ein zweiter Teil kommen wird, relativ zügig schon bekannt gegeben wurde und irgendwie so ein Stück weit auch klar war, nachdem Quiet Place so kommerziell erfolgreich war, wie er es war. Aber habe ich es richtig verstanden, dass Krasinski jetzt zumindest in Drehbuchkapazität involviert ist?
Er wird es wohl sogar schreiben. Ob er es jetzt noch mitschreiben wird, weiß nicht. Aber für mich klingt es bis jetzt so, als würde er sich komplett dessen annehmen wollen.
Ah ja, verstehe. Weil das erste Skript, das existierte ja schon.
Genau, da der
und er hat nur quasi ergänzt oder es in eine filmumsetzbare Form gebracht.
Ja, exakt.
Mhm.
Aha.
Bleibt also spannend. Ich gehe dann schwer davon aus, dass wenn sie ja Fahrt aufnehmen, will jetzt nicht unken, aber lass uns mal ein Jahr in die Zukunft denken. Könnte sein, dass wir hier schon über den ersten Teaser-Trailer sprechen.
Ein Jahr in die Zukunft?
Ja. Weiß nicht, wie schnell wir einen Turnaround haben.
Weißt du, was da ins Kino kommt in einem Jahr?
Kann nichts Großes sein.
Nee, Star Wars Episode 9.
Sagt mir nichts.
So ein kleines Indie-Ding aus den USA von mittlerweile Disney.
Weiß ja nicht, ob man es sehen kann.
Die YouTube gerade schauen und uns hier begutachten dürfen auch Alex' wundervolles Kleidungsstück begutachten.
Ja, Star Wars Christmas Sweater. Also wenn ich euch jetzt nicht irgendwie dazu animiert habe, den Podcast abzuschalten und das Video anzumachen, dann fällt mir auch nichts mehr ein.
Ich wiederhole, Star Wars. Wir haben es in der letzten Folge einigermaßen geschafft, nicht davon zu reden, müssen aber jetzt mal zurückkommen. Wie gesagt, es ist ein bisschen Recap von unseren ganzen Folgen in diesem Jahr. Solo, a Star Wars Story. Ausführlich analysiert in Folge 3, ich glaube die längste Folge bis jetzt, warum auch immer.
Was? Wir machen keine langen Folgen.
Kleine Anekdote, bald kommen die Oscars. Und da ist es immer so, dass man sein Zeug dahin schicken muss, damit es da irgendwie auch mit in die engere Auswahl fällt.
Ja, um dich überhaupt für das Rennen zu qualifizieren, musst du halt die Hand heben und sagen, Achtung.
Ich wäre gerne dabei.
Würde ich ja gerne mal probieren.
Würde ich gerne mal probieren. Witzige Sache, Star Wars wird auf keinen Fall einen Oscar für die beste Filmmusik erhalten.
Aber warum nicht?
Warum nicht? Weil es einfach jemand bei Disney oder wo auch immer verschlafen hat, da die Filmmusik mal rüber zu schicken. Was ich sehr witzig finde.
Hoppala.
Wer hat denn da geschlafen? Wer kriegt denn da jetzt auf den Sack?
Wer Episode 3 von uns hier gesehen hat, wo wir Solo da ein bisschen auseinandernehmen, würde ich sagen, er reiht sich das gut ein, finde ich. Also es ergänzt wunderbar.
Oh, was? Das hast du nicht gesagt.
Ja, finde ich, reiht sich da gut ein in die potenziell unglücklichen Umstände. Formulier es mal so. Ich will jetzt den Soundtrack gar nicht schlecht reden. Der war schon solide.
Ja.
Aber vermutlich, weiß ich nicht, ob sie jetzt einmal da die Studenten durchwürfeln bei Lucasfilm. traurig. Auf der Farm.
Für mehr Infos.
Lucas Studios, ja.
Für mehr Infos zum Soundtrack, wie wir den fanden, wie wir den ganzen Film fanden, wie unsere Meinung dazu ist, einfach mal in Folge 3 nochmal reinschauen.
Hast du schon gesagt, dass man mehr Informationen zum Film in Folge 3 findet?
Das habe ich, glaube ich, vergessen.
Gut.
Wenn ihr mehr Informationen zu Solo ist, da ist okay. Ich hätte es durchgezogen.
Oh, ich weiß.
Ja. Ah, Star Wars. Ich würde es gerne noch ein bisschen breitreten. Seit Folge 3 und auch nochmal in Folge 5 haben wir über The Mandalorian gesprochen. Eine neue Star Wars-Serie. In Folge 3 ging es um die Ankündigung. In Folge 5 wurde es ein bisschen konkreter, wer denn da jetzt vielleicht mitspielen könnte. Und jetzt ist es offiziell, wer dabei ist. Die Hauptrolle in The Mandalorian wird wer übernehmen?
Pedro Pascal.
Richtig.
Yay!
Pedro Pascal. Bekannt aus Game of Thrones zum Beispiel.
Kingsman 2. Ich habe ihn jetzt kürzlich gesehen in Equalizer 2.
Ach, da hat er auch mitgespielt?
Na ja, da spielt er eine Figur.
Oh. Okay. Und als heißen Scheiß für nächstes Jahr Triple Frontier, den wir nachher auch nochmal
eieiei.
Mit einem Trailer anteasern werden.
Meine Güte, man könnte meinen, dass es irgendwie alles nur in Hollywood sich aus irgendwie so ein Dutzend Persönchen zusammensetzt. Unglaublich.
Ist ja überschaubar, glaube ich.
Geht immer um das Gleiche.
Die Ecke. Aber um zum Thema zurückzukommen.
Oh je.
Pedro Pascal in der Hauptrolle. Und wir hatten es schon angerissen in Folge 5. Es ist jetzt offiziell an seiner Seite. Gina Carano, Werner Herzog, Carl Weathers, Nick Nolte und, das war für mich neu, Giancarlo Esposito.
Ja.
Das ist, ja, würde ich jetzt nicht sagen, boah, das ist ein Cast, der haut mich ja jetzt weg. Aber oh, das ist
schon ganz, ganz ordentlich.
Es ist eine witzige Mischung vor allem.
Auf jeden Fall, ja. Gerade also, auch, dass doch ganzer Schwung voll ältere Semester dabei sind. Das finde ich ganz spannend.
Ja, auch die Mischung an sich. Also
Mischung selbst, an sich. Ich meine, Werner Herzog ist ja schon ein Kicker. Ja.
Also ich glaube, von der Herkunft, selbst auch von der Optik, wie sie so, also man muss mal sehen, wie das zusammen dann funktioniert.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin gespannt.
Ja, ich bin auch absolut gespannt. Ich kann es mir natürlich nicht wirklich vorstellen, aber ich finde, das klingt echt, echt spannend. Und ich habe jetzt trotz allem irgendwie das Bedürfnis, nach auch den ganzen anderen Folgen nochmal zu erwähnen, dass wir irgendwie nicht sponsored by Disney sind. Weil gefühlt, meine Güte, ja. Nein, wir sind sponsert bei Netflix. Nein, sind wir auch nicht.
Ja, den Eindruck aber das könnte man so vielleicht heute bekommen.
Die Rangfolge, glaube ich. Aber die sind halt nun mal für den Großteil der interessanten News verantwortlich. Das ist halt nicht zu ändern. Macht halt mal weniger Qualitätscontent alle zusammen. Vielleicht auch mal die anderen zu tun.
Letzte Folge, Alex. Kannst
Star Wars?
Kannst du dich noch erinnern, was wir in der letzten Folge gemacht haben?
Wir haben einmal uns angeschaut, wie das Christentum entstanden ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, aber was für ein Thema. Christentum.
Wir hatten Stirb langsam, Die Hard. Als nicht?
Ja, was? Doch.
Habe ich sie kaputt gemacht?
Passt gut. Nee, ist alles gut.
Ah, bin ich ja beruhigt. Ja, Die Hard war der Film der Woche.
Wenn euch das interessiert, schaut mal in Folge 6 rein. Ansonsten gibt's eine Info zum 6. Teil, nämlich auch von Die Hard.
Okay.
Der aber nicht mehr Die Hard oder Stirb langsam heißen soll, sondern einfach nur McLean.
Aber warum heißt er denn jetzt nicht mehr Die Hard 5? 1000.
Ich weiß es auch nicht genau. Man munkelt. Man wird eventuell vielleicht irgendwie die Vorgeschichte erzählen.
Ein Prequel.
Eine Art Prequel. Trotzdem soll Bruce Willis mit dabei sein.
Huh. Wir
wissen es nicht genau. Bleibt spannend. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Für mich ist die Chronologie der Filme auch so ein bisschen die Chronologie der Qualität der Filme.
Fast.
Ja, gut. Da wirst du wieder sagen, fast. Die 3 ist doch ja, eigentlich ziemlich gut.
Yes, yes.
Und eher so Platz 2 würdig.
Der Mann kennt mich gut. Ich persönlich muss ja gestehen, dass ich auch den 4. Teil echt richtig doll gut fand, bis er den Düsenjäger zu Boden ringt mit seinen bloßen Händen. Da hat er mich dann vielleicht so ein Müh verloren. Bis dahin fand ich das ganz okay. Auch den mit einem Auto abgeschlossenen Helikopter.
Ich wollte gerade sagen.
Das war alles noch so ein Stück vertragbar.
Auch das während der 180 Grad, wenn der aus dem Auto aus- oder einsteigen, war auch noch drin.
Das war aber eher Red, oder? Habe ich das jetzt
Das war meines Erachtens auch in Die Hard 4.
Really?
Ja.
Das,
in Red war es noch ein bisschen,
Das fand ich aber, war eine ziemlich gut gemachte Szene in Red. Die war schon ein bisschen over the top badass, aber hat wenigstens in die Figur, die er in Red porträtiert, auch reingepasst. Sie haben halt, finde ich, nur dann irgendwann aus dem, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, ne, aus diesem verwundbaren Menschen, McLean, halt den Superhelden gemacht irgendwie, so ein Stück weit. Und sie nennen es jetzt McLean, das heißt, es wird suggeriert mir jetzt, dass es um eine die Figur geht, vielleicht ein bisschen persönlicher wird. Wenn es ein Prequel ist, kriegen wir offensichtlich noch ein bisschen Backstory erzählt. Da hätten sie die Chance, das so ein bisschen gerade zu rücken. Ich befürchte aber eher, dass sie die Gelegenheit doch direkt am Schopf zu packen, um McLean zu verjüngen und das Franchise weiter nach vorne zu bringen.
Weiter nach vorne.
Da habe ich auch jetzt die Kurve noch gekriegt.
Meine Fresse.
Mein lieber Schwan.
Ich
habe auch gehört, dass ein fünfter Teil passiert ist, aber ich habe den möglicherweise auch gesehen.
Ach so.
Kann mich aber ganz schlecht dran erinnern.
Ich dachte, die hätten sie den der wäre direkt übersprungen worden. Naja, wie auch immer, eine Info war noch, es soll Richtung FSK 18 Freigabe gehen, wo ich mich immer frage, wäre für mich kein Verkaufsargument, diese ganzen Ratings?
Nee, ist es nicht wirklich. Bedeutet halt, dass geflucht werden kann. Herzlichen Glückwunsch.
Gewaltdarstellung ist vielleicht ein bisschen expliziter.
Naja, Schießi Howie ist ja meistens jetzt mittlerweile schon ab 16, auch in den USA.
Ja.
Vielleicht ist irgendwie ein bisschen nackte Haut zu sehen. Oh. Aber ich glaube, der springende Punkt gerade für die USA, und deswegen ist es, glaube ich, auch ein Ding, dass wir das jetzt schon wissen, ist tatsächlich, glaube ich, das Fluchen.
Kein Nippelalarm?
Eher so ein Yippie-Kaye.
Okay.
Mother Effer.
Effer. Wunderschön.
Ja, meine Güte. Müssen wir halt abwarten, glaube ich, was da kommt.
Naja.
Aber ich sag mal so, dass Bruce Willis mit dabei ist, war jetzt vermutlich nicht die schwerste Übung.
Ja, mal sehen, wie sie es machen.
Ja.
Wir müssen am Ball bleiben. Was wir in der letzten Folge auch hatten, da durfte sich Alex richtig schön austoben auf dieser grünen Wiese, die wir ihm da ausgebreitet haben, waren Netflix und Animes. Und wir versuchen auch dieses Mal die News mit einem derartigen Thema abzuschließen, denn 2020 soll auf Netflix eine neue Ghost in the Shell-Serie kommen.
Klingt spannend auf jeden Fall. Hast du dazu irgendeinen Bezug? Beim letzten Mal musste ich dich ja so ein bisschen eher an die Hand nehmen und durchs Programm führen.
Nee, also Ghost in the Shell ist mir auf jeden Fall Begriff. Ich habe den Anime damals gesehen, ist aber schon eine Weile her. Und habe natürlich auch jetzt die Realverfilmung gesehen mit Scarlett Johansson.
Ja, das tut mir leid.
Das tut dir wiederum leid. Das ist
Nein, so schlimm war es jetzt auch nicht.
In der Community nicht ganz so gut angekommen.
Ja.
Ich konnte ihn ganz gut gucken. Ich fand ihn jetzt nicht mega peinlich oder schlimm.
Mhm.
Ja, es gab natürlich einige Sachen, die vielleicht jetzt so den Geist vom Anime damals nicht so komplett.
Oh, den Geist des Animes, meine Güte.
Nicht so ganz eingefangen haben. Aber an sich war er solide gemacht. Ich fand das Cast total cool und
divers.
Divers, das auch. Und hat für mich gut funktioniert.
Mhm. Ohne sie zu vergleichen zu wollen, aber ich bin tatsächlich aus dem Kino rausgegangen und hatte so ein bisschen das gleiche Gefühl wie bei der Mumie. Mit Tommy Cruise.
Ach, der.
Die neue Mumie.
Ich dachte, du warst bei
Brandon Fraser. Nein.
Unerreicht.
Das ist korrekt. Nein, ich hatte das Problem wie bei der Mumie mit Tom Cruise, nämlich
relativ schnell vergessen, was es ging.
Ja, gefühlt kein Ausreißer nach oben, kein Ausreißer nach unten und so ein Stück weit komplett nach 20 Minuten hätte ich dir nicht mehr sagen können, worum es ging und wer mitgespielt hat. Und das ist so, finde ich, das Schlimmste, was ein Film machen kann oder einem Film passieren kann. Und das hatte ich so ein bisschen leider bei Ghost in the Shell. Und es gibt ja etliche Anime und Anime-Serien. Ne? Es gab ja einen Ghost in the Shell 2, Innocent, und gab dann eine Anime-Serie, es gab dann eine Anime-Serie in Filmform mit 4 Episoden-Filmen, die produziert wurden. Und das war alles sehr ordentlicher Kram. Na, also Kritiken bei den Kritikern und auch bei der Community gut angekommen. Und deswegen ist es spannend, dass Netflix da jetzt auch aufspringt. und dann jetzt hier weiter produzieren möchte und zwar zur Abwechslung halt nicht eine Realverfilmung oder so, sondern sagt, nein, wir produzieren eine neue Ghost in the Shell Serie. Wir wissen, dass Netflix da immer mal versucht, ein bisschen auszubauen, indem sie viel Kram lizenzieren, dass sie jetzt oder auch selber produzieren Anime-Zeug. Bleibt spannend, denn gerade in den USA gibt es da ganz andere Streaming-Dienste, die sich auf Anime spezialisiert haben. Und ja, ich würde auf dieses Thema, weil ich es ganz spannend finde, tatsächlich vielleicht Richtung April nochmal zurückkommen, wenn dann auch Neon Genesis online ist. Weil, ja, da haben sich tatsächlich nochmal so ein paar News ergeben bezüglich einer potenziellen Neusynchronisation fürs Englische mit dem Originalcast, um zu Neon Genesis zu kommen. Und ja.
Da reißt er mir hier gerade die Sendung um.
Ja, alles unter dem großen Schirm der Animes. Also von daher habe ich nichts kaputt gemacht. Aber wie gesagt, ich würde da, glaube ich, tatsächlich gucken, wie so der Start von Neon Genesis weltweit ist auf Netflix. Und dann würde ich das, glaube ich, nochmal aufgreifen wollen und dann mehr dazu.
Vielleicht gibt es in der Zeit dann auch mehr Infos zu, wir hatten es in der letzten Folge gar nicht erwähnt, dass Netflix ja auch eine Blade Runner Anime-Serie an den Start bringen möchte.
Das ist korrekt.
Das kommt nämlich auch noch dazu. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, weil
das sehe ich ähnlich.
Blade Runner 1 wie auch 2 ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen.
Manche würden sagen, großes Tennis.
Großes Tennis.
Ja. Hast du denn, nur mal aus dem Nähkästchen kurz noch geplaudert, bevor wir jetzt hier im Rahmenprogramm weitergehen, die zugehörigen Kurzfilme gesehen zu Blade Runner 2049?
Nee, habe ich nicht. Ich habe die immer auf der Liste gehabt. Mhm. Es gab ja einen mit Jared Leto, wo ich so ein bisschen da eintauchen. Mhm. Und
es gab insgesamt, glaube ich, nagel nicht drauf fest, 4 Kurzfilme.
4 sogar.
Ich glaube, 3 davon sind real verfilmt.
Einer ist Anime.
Einer ist Anime. Genau. Und das ist besonders spannend, weil ich persönlich fand, also ich habe sie gesehen, dass diese Anime-Episode dir wesentlichen Kontext gibt, um ein bisschen mehr rauszukriegen aus Blade Runner 2049.
Okay.
Also weil dort Sachen erklärt werden, die nur im Film kurz angerissen sind.
Mhm.
So ein bisschen vergleichbar wie die Animatrix. Falls ihr das was sagt.
Ja, das wollte ich auch
gerade
sagen.
Da gab es auch relativ viel Kontext. Da gab es so eine Animatrix sind, ich glaube, 9, 11, 13 Animationsfilme gewesen, alle in unterschiedlichen Style gemacht.
Weniger, waren es nicht 8 Stück oder so?
Oder so, die das Matrix-Universum ein bisschen erweitern. Da gab es so einen Zweiteiler. Der
war Bombe. Der war richtig Bombe.
Und da musste ich unweigerlich dran denken.
Ja.
Ganz, ganz krass. Von daher meine Empfehlung an euch und an dich. Vielleicht noch nachzuholen.
Schneller als dein Schatten.
Ja, Blade Runner 2049, Kurzfilme zu.
Nee, witzigerweise ging mir genau das gleiche in den Kopf. Fand ich damals sehr, sehr gut. Kam so zwischen ersten und zweiten Matrix-Teil. Es kam, glaube ich, so ein bisschen, um die Leute dann auch da abzuholen, weil man schon wusste, es wird eine Trilogie. Ja, empfehlenswert. Animatrix.
Ja. Von daher habe ich dich jetzt doch bestimmt einigermaßen angespitzt.
Ja, jetzt hast du mich echt ein bisschen spitz gemacht.
Hervorragend. Meine Arbeit ist getan. Ich wünsche einen schönen Abend. Entschuldigung, ja, ich hab dich rausgesucht.
Oh, bist schon wieder da, sehr gut. Ich würde nämlich weitermachen mit den Trailern. Warum habe ich eigentlich diesen amerikanischen Akzent heute hin und wieder? Keine Antwort. Ist auch eine Antwort. Ich glaube, unsere Gebete, unsere Kritik wurden erhört.
Unsere was?
Unsere Gebete.
Und das zweite?
Unsere Kritik.
Unsere Kritik?
Unsere Kritik.
Ich hab verstanden, unseren Tick.
Nuschelig heute wieder ein bisschen, kann natürlich sein, ne? Ich will vielleicht mal wieder zum Logopäden gehen. Wir haben letzte Folge vor allem wieder gesagt, Disney, 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 Disney. Und was hat dann die letzten 2 Wochen Netflix gemacht? Hat uns tausende von Trailern in die Wiege gelegt. Und wir haben jetzt auch schon wieder groß von Netflix geredet und wir machen jetzt knallhart weiter. Netflix.
Da hatte, glaube ich, jemand so Jahresendpanik. Und hat dann nochmal auf den Publish-Knopf gedrückt.
Ah, das kann natürlich sein.
Meine Güte,
hau raus. Das ist wie bei den Bauarbeitern. Ne? Man muss jetzt nochmal das ganze Budget raushauen und zeigen, was man hat, damit man nächstes Jahr nichts gestrichen bekommt davon.
Du, ich meine, das macht total Sinn, nur vor Weihnachtszeit, weil was ist romantischer, festlicher, als zu Weihnachten ein Netflix-Abo zu schenken?
Ja.
Und nein, wir werden immer noch nicht bezahlt. Was? Warum eigentlich nicht?
Ich weiß auch nicht. Was man wahrscheinlich romantisch dann auch zum Weihnachtsfest gut gucken kann, ist Bird Box. Kommt am 21. Dezember. Ja, wir haben die besten Empfehlungen, wie immer hier. Bird Box mit Sandra Bullock. Wir haben es in Episode 4 schon mal angeteasert, wo der erste Trailer rauskam. unser erstes Fazit war oder unsere erste Richtung, bisschen was von Quiet Place.
Nach dem Trailer, ja.
Mhm. Es geht um Wesen über.
Aber geht es?
Der zweite Trailer sagt ja.
Fand ich auch ein bisschen, was schade wäre übrigens. Aber ich hatte ja eher auf ein Virus oder sowas gehofft.
Ja, vielleicht ist es ja doch auch ein bisschen was Übernatürlicheres.
Ach, das finde ich aber auch irgendwie.
Ja, wir müssen uns da einfach dann den Film mal anschauen.
Ich muss mir auf jeden Fall anschauen. Wir haben ja Zeit auch über die Feiertage. 21.12.
Bei 21.12. Kommt das Ding raus. Was ich sehr witzig fand, auch hier wieder, wenn man den ersten und den zweiten Trailer sieht, was man über Trailer in 2 Minuten verraten und nicht verraten kann. Also er ist ähnlich von der Struktur.
Fand ich auch. Er hat mir jetzt nicht wesentlich neue Szenen gezeigt, noch viel mehr Handlung verraten.
Nicht unbedingt, aber man hat doch hier eine viel stärkere irgendwie Familienbindung in dem Trailer.
Das
hat man im ersten gar nicht mitbekommen, ja, dass sie wohl einen Mann, Freund, wie auch immer hat.
Genau, das war die wesentliche neue Information. Ich fand, im ersten Trailer ging es tatsächlich eher um die Gruppe der Überlebenden, ne? Und wie die klarkommen. Und das war jetzt mehr so der Fokus auf die Familie von der Protagonistin von Sandra Bullock, ja.
Und man hat schon so den stärkeren Hinweis darauf, es könnten Wesen sein. Vielleicht spielt man aber auch ein bisschen bloß mit der Wahrnehmung und es gibt ein paar Fehlinterpretationen.
Boah, das hoffe ich, ey. Die letzte Szene war so, erste Staffel Lost, unglaublich.
Es bleibt spannend und wir müssen gar nicht lange drauf warten. Nämlich?
Morgen?
Richtig, das Ding kommt morgen schon. Toll. 21. Dezember.
Verlangst aber auch Transferleistung hier von mir. Meine Güte.
Das ist hier, ne? Ist ja Nerd Science
Record. Ja, ich dachte, ich
das
kann mich
hier nicht umsonst hier als Abkürzung uns auf die Fahnen geschrieben.
Ich dachte, ich kann mich ja hinsetzen und, weiß ich nicht.
Einfach ein bisschen vom Leder ziehen.
Ja, meine Güte. Nicht.
Er musste ein bisschen Brainpower.
Ja, ich kann es probieren. Ich meine, mehr kannst du jetzt nicht verlangen. Sag halt an, was das nächste ist. Ich versuche mein Bestes.
Ja, ich glaube, mit dem Thema kannst du nicht ganz so viel anfangen. Da gibt es nicht ganz so viel zu erzählen. Stranger Things!
Nee. Hm.
Staffel Numero 3.
Ja, es wird ernst.
Es wird ernst. Es gibt noch kein richtiges Release-Datum. Man munkelt immer so Sommer. Aber es bleibt noch eine offizielle Ankündigung aus. Was wir jetzt aber schon wissen, ist, wie die Episoden heißen werden. Man hat es wie letztes Jahr gemacht.
Ja.
Zu Staffel 2. Und zwar gibt es einen Teaser-Trailer, ja, der letzten Endes nichts weiter macht, außer die Episodentitel zu veröffentlichen.
Richtig. Wie viele waren es denn jetzt eigentlich? 12 Episoden?
Ich habe ehrlich gesagt nicht gezählt. 13?
Es waren auf jeden Fall mehr als 10, wo ich direkt Bedenken hatte. Und an diese Filler-Folge aus Episode 2 denken musste.
Jetzt sagt der Filler-Folge. Da schwingt ja so viel Meinung mit, das ist ja unglaublich.
Es war eine Filler-Folge.
da reißt ja ein ganzes Meta-Universum gerade auf.
Widersprichst du mir denn?
Nee.
So, von daher.
Es ist schon mehr oder weniger so.
Kannst natürlich wieder unfassbar viel reininterpretieren. Wir wissen ja, und da mache ich jetzt einfach mal den Bogen zum zweiten Thema, zu Stranger Things, das wir da mitgebracht haben.
Ja.
Weil es wurde immer gemunkelt oder die Fotos vom Set, die Behind-the-Scenes-Bilder haben so ein bisschen suggeriert, dass es in einem Kaufhaus spielen wird, vermehrt. Ob jetzt exklusiv oder unter anderem, aber es wird eine wesentliche Location sein. Weil es super cool ist, weil so eine 80s-Mall, das fände ich ganz spannend. Und wir hatten jetzt vor einigen Wochen die Game Awards in L.A. Und da gab es eine Trailer-Premiere für ein Stranger Things Retro-Spiel. Und alle Szenen, die man da sieht, sind in einer Mall.
Unter anderem.
Im Einkaufszentrum.
Unter anderem.
War da noch was anderes im Trailer?
Ja, es war noch eine geheime, mehr oder
ein
weniger
geheimes Labor.
Verlassenes Labor, was man erkennen konnte. Also entweder taucht man nochmal in die Untiefen von Staffel 1 und 2 ab.
Mhm. Ist unter im Einkaufszentrum. Puh, Spoiler.
Oh mein Gott, soweit habe ich nicht gedacht. Oder ist es einfach etwas Neues? Ähnliches, Verwerfliches, was irgendwie im Geheimen gehalten wird.
Ja. Was war denn dein Eindruck vom Spieltrailer, wenn ich fragen darf?
Der Spieltrailer sah ganz witzig aus. Also wirklich, Retro at its best, sag ich mal so. Aber natürlich auch ein bisschen bedenklich, dass man als junge Protagonisten haufenweise irgendwelche Leute über den Haufen schießen kann.
Ja, gut, das haben wir jetzt so nicht wirklich viel vom Gameplay gesehen. Ah ja, es war nee, ein bisschen... Das bisschen
ich dachte ja auch wirklich eigentlich, es wäre so ein Fake-Game-Trailer, weil es teilweise wirklich ein bisschen sehr stark geskriptet aussah.
Ja, das waren auf jeden Fall irgendwelche fertigen Cutscenes, aber für mich sieht es jetzt erstmal, also ich weiß nicht, ob das wirklich ein ernstzunehmendes Spiel wird oder ich meine, dass es existiert, ist ganz nett, aber es sah für mich so ein bisschen aus, als wäre es so ein potenzielles iOS-Release, ohne jetzt irgendwem zu nahe zu treten.
Ja, vielleicht ist es einfach so ein virales Ding, was man da irgendwie mit rausschmeißt, um das Ganze, um die ganze Sache da ein bisschen weiter mit anzufeuern.
Davon gehe ich aus. Aber sie bleiben damit im Gespräch, ne?
Sie bleiben auf jeden Fall im Gespräch.
Ja.
Ähnlich wie bei Game of Thrones. Da gab es auch einen neuen Teaser, erwähne ich hier aber gar nicht. Denn da warte ich jetzt erst wirklich, bis die nächste Footage draußen ist. Ja.
Der Trailer bestand aus einem Best-of der ersten 7 Staffeln.
Nein.
Und Standbildern aus der 8.
Der entstand sogar aus noch weniger, nämlich nur aus zusammengerenderten Spielfiguren auf einer Art Schlachtfeld.
Oh, schön.
Und Feuer
ein paar animierte Tafeln.
Feuer und Eis treffen aufeinander und symbolisieren den Endkampf. Aber ich wollte ja eigentlich gar nicht über diesen Teaser-Trailer von Game of Thrones reden.
Nein, nein, ich habe mich nur ganz stumpf jetzt geoutet, dass ich ihn noch nicht gesehen habe.
Ach so, ja, wie gesagt.
Klingt danach, als hätte ich jetzt so mittel viel verpasst.
Ja, genau das ist es.
Hm.
Dann lass uns lieber wieder den Bogen spannen, zurück zu Pedro Pascal.
Bin schön, dass du Pedro Pascal gesagt hast und nicht Netflix.
Wir bleiben bei Netflix mit dem Trailer zu Triple Frontier.
Oh ja.
Meine Güte.
Ja, das war mein erster Gedanke, ja.
Warum meine Güte? Ist eine Netflix-Produktion.
Das ist korrekt.
Hat einen ziemlich dicken Cast. Angefangen bei Ben Affleck, gefolgt von Oscar Isaac, wie gesagt, Pedro Pascal, Charlie Hunnam spielt mit.
Ja.
Und, ja, eher ein bisschen weniger bekannt, würde ich hier sagen, vor allem in Deutschland, Garrett Hedlund.
Ja, weiß nicht, was mit seiner Karriere passiert ist tatsächlich. Ich kann mich jetzt nur noch an Tron Legacy erinnern, so richtig prägnant.
Das oder 4 Brüder mit Mark Wahlberg.
Also, ja.
War, gut. Ne, war sowas Kleines, ja. Aber
aber nach Tron Legacy dachte ich, der geht richtig steil. Charlie Hunnam hat es ein bisschen besser hingekriegt. Sons of Anarchy, genau. Aber also, für mich ist er ein ganz großer in Pacific Rim.
Ah, stimmt.
Ja. Yes. Ansonsten als King Arthur. Fand den Film auch ganz gut, tatsächlich. Ist jetzt kommerziell nicht so gut angekommen. Fand ich aber, hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. Fand das Universum ganz, ganz nett eigentlich. Hätte ich mir tatsächlich auch noch ein bisschen mehr angeguckt. Pedro Pascal haben wir, glaube ich, alles gesagt. Schon Kingsman, Mandalorian.
Oscar Isaac ist auch relativ klar.
Mittlerweile können wir da als erstes mal Star Wars erwähnen, tatsächlich.
Oh, Star Wars, Oscar nicht? Isaac?
Nicht?
Was?
Hast du gerade einen Hänger? Oder nee. Habe ich einen Hänger?
Nee, ich weiß nicht, worauf du hinaus wolltest.
Ach so, nein.
Oscar Isaac, Star Wars.
Ja, Star Wars. Star Wars, richtig, Oscar Isaac. Ja. Und wer noch?
Richtig. Ja.
Oh, Dameron. Ja, ja. Darauf wollte ich hinaus. Aber das kann man mittlerweile in seiner Vita als erstes erwähnen, glaube ich. Was gut für ihn ist.
Ach so, meinst du das?
Er hätte ja genug andere Sachen noch.
Ja, es gibt ja auch diverse Sachen. Also er musste ja schon zu Star Wars Episode 8 gleichzeitig noch andere Produktionen fast am selben Tag drehen, wie zum Beispiel Annihilation.
Netflix-Produktion. Ja.
Disney,
aber
Netflix. Disney, Netflix.
Ex Machina wäre vielleicht noch erwähnenswert.
Stimmt, ja. Saugeiles Ding.
Ja, da ist er mir auch so richtig präsent geworden, tatsächlich.
Ja, der hat auch eine ziemlich coole Rolle.
Sehr, sehr ernstzunehmender Schauspieler auch.
Ja.
Und ja, dann, ich meine, wie gesagt, wenn du in einer halbwegs großen Rolle für Star Wars gecastet wirst, dann bist du eh ein gemachter Mann oder Frau in Hollywood.
So, Ben Affleck müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch auspacken.
Hat der in letzter Zeit irgendwas Großes gemacht?
Batman?
Lassen wir, ja. Ja.
Dogma. Gut. Dogma groß, war, glaube ich, der war
groß,
ziemlich gut.
Groß. Ich habe gesagt, ich habe nach groß gefragt, nicht nach gut.
Ach so.
Na, deswegen ist Batman an der Stelle korrekt. Weil groß nicht unbedingt gut.
Triple Frontier, Netflix-Produktion. Um was geht's?
Ja, um was geht's denn?
Es geht um, ich habe jetzt keine Synopsis oder sowas gelesen, man erfährt aber mehr oder weniger aus dem Trailer hinaus, es sind so ein paar Ex-Soldaten, Ex-Marines,
irgendwelche Exekutive. Special, ja, die sind schon richtig, das macht schon den Eindruck, als wären die irgendwelche Special Forces, Sonderausbildung,
irgendwie haben die da schon Ahnung und haben auch Connection, sich da irgendwie ordentlich Schießgerät, ordentlich Fluggerät und ziemlich coole Gadgets an den Start zu kriegen. Und die wollen ein Drogenkartell ausheben.
Weil
nicht wir wollen Gutes für die Welt tun und das Land vor Korruption befreien, sondern wir wollen da einfach fett die Kohle klauen.
Genau, die wissen, dass da irgendwie scheinbar relativ große Bargeldreserven zu holen sind.
Surprise, surprise.
Fühlen sich ein bisschen ungerecht behandelt, dass sie nicht genug, nicht nur, na, was heißt Ruhm und Ehre, sondern halt auch
keine ordentliche Pension bekommen, um ihre Kinder zum Beispiel aufs College zu schicken.
Obwohl sie mehrfach ihr Leben riskiert haben und jetzt wollen sie, ihre Fähigkeiten einsetzen, um für sich selbst ein bisschen ranzuschaffen. Und wie das so ist, wenn man versucht, ein Drogenkartell zu beklauen, geht es möglicherweise nicht ganz so aus wie geplant. Das ist zumindest, was der Trailer suggeriert. Vielleicht täusche ich mich auch und es ist hier einfach ein läuft wie am Schnürchen. Dann hätte mich der Trailer auf die total falsche Fährte gebracht.
Happy End, Sonnenuntergang, Spielzeit 59 Minuten.
Ich muss einfach nur sagen, ich meine, wir reden immer wieder davon, dass wir überrascht sind von der Qualität von Netflix, aber das Cast und der Trailer.
Also lieber Schwan. Ja, was ich bei dem Trailer vor allem beeindruckend ist einfach die Optik und die gefühlte Größe, die er suggeriert.
Ja.
Also wir haben ja wirklich, also den großen Cast, wir haben exotisches Setting in Mexiko, wir haben Hubschrauber, wir haben Action, wir haben viel Waffen. Wir haben Leute, die an Hubschraubern hängen und da die Action-Szenen mit abdrehen. Das sieht schon echt groß aus.
Also ich musste tatsächlich dran denken, dieses Jahr ja auch im Kino gestartet war Sicario 2.
Aha.
Falls ihr das was sagt.
Ja.
Ich
habe ihn aber nicht gesehen.
Das ist ja auch gar nicht schlimm, aber wegen mir dann auch Sicario 1.
Ja.
Die liefen beide im Kino. Und nach dem Trailer her würde ich sagen, reiht sich da Triple Frontier rein von der Production Value nahtlos ein.
Läuft da aber auch. Steht am Ende des Trailers, wird teilweise im Kino.
Genau, das ist ja das, was wie Netflix das jetzt handhabt. Mit den großen Produktionen hatten wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt, wo sie wissen, dass sie da was Besonderes an der Hand haben. Und ich meine, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, wenn es im Kino liefe, wo ich mir sage, könnte man sich gegebenenfalls sogar auf der großen Leinwand eher nochmal geben sogar.
Ja, sicherlich.
Genau. Und aber wie es bei Netflix ist, kommt ja mit dem Trailer nicht nur die Information, worum es geht, sondern auch wann. Und da war es März.
März richtig? 2019.
Ja, ist also auch gar nicht so weit weg.
Ja, ein Quartal müssen wir noch abwarten.
Ja, mein Gott, aber
es sieht so aus, als würde sich das lohnen.
Das glaube ich auch.
Für alle Ungeduldigen hat Netflix was schon im Februar startet. Und zwar die Umbrella Academy.
Mm.
Habe ich bis jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Ich auch nicht tatsächlich. Ich meine mal gehört zu haben, dass da die Idee existiert, da was zu machen in die Richtung. Als staatlich geprüfter Nerd kenne ich die Baustelle als Graphic Novel. Gibt mittlerweile, glaube ich, diverse. Muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich nichts davon gelesen habe. Möglicherweise lohnt es sich das ja für mich irgendwie noch nachzuholen. Vielleicht kriege ich da ja irgendwas noch zwischen die Finger. Zwischen jetzt und Februar 2019. Und kann dann vielleicht etwas qualifizierteren Senf dazugeben.
Was ich noch aus dem Trailer mitgenommen habe, pardon, es geht um diverse junge Erwachsene, die vor, schieß mich tot, 30 Jahren plötzlich quasi unbefleckt von einem auf den anderen Tag geboren wurden. Also Frauen wurden sprichwörtlich von einem auf den anderen Moment schwanger und haben diese...
Und haben die dann auch direkt zur Welt gebracht, so habe ich das verstanden.
Direkt zur Welt gebracht. Und es gab da jemanden, der eine kleine Truppe von diesen Kindern adoptiert hat und...
Weil alle, die da geboren wurden, mit Fähigkeiten.
Mit besonderen Fähigkeiten.
Manche würden sogar sagen Superhelden.
Aufgewachsen sind. Und jetzt hat quasi dieser Adoptivvater so eine Art kleine Superheldenfamilie aufgezogen.
Nennen wir ihn einfach den Adoptivvater, ich weiß nicht, Professor... Y. Oh Mann,
der war gut.
Sorry, aber daran musste ich unweigerlich denken, tatsächlich. Nicht?
Er stirbt zumindest.
Das ist richtig.
Das können wir schon mal sagen. Und jetzt geht diese Superheldentruppe auf was eigentlich? Muss ich neue Herausforderungen stellen?
Beziehungsweise ich meine, der Trailer suggeriert uns nur, dass sie vor irgendwie das Ende der Welt gestellt werden. Und sie wissen relativ genau, wann es eintritt. Warum auch immer sie das wissen. Ja, und nur sie können es verhindern, wie es halt immer so ist.
Mhm. Sah für mich auch ein bisschen so aus, als wäre es jetzt nicht die Traumfamilie. Das heißt, die müssen sich auch ein bisschen zusammenraufen, weil sie sieht völlig aus. Verschiedene Charaktere sind.
Ja, und ansonsten habe ich mir aus dem Trailer tatsächlich nur noch mitgenommen, dass Ellen Page dabei ist.
Genau.
Weil das ist für mich eine Erwähnung wert.
Ellen Page ist dabei. Ganz interessant, das Ding hat 10 Folgen, habe ich gesehen, und Ellen Page spielt nur ungefähr in der Hälfte mit.
Spoiler. Hallo?
Öffentliche Infos, kann jeder einsehen, wollte ich nur mal erwähnt haben.
Nicht mal ich wusste das, ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt, meine
oh
Lieben.
Oh mein Gott. Vielleicht ist sie ja soapmäßig in einem Auslandssemester in der ersten Staffel.
Ich glaube, ihre Figur wird einfach in Episode 6 eingeführt.
Das ist natürlich auch die zweite Option, die möglich wäre.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, bin ich im Februar aber auf jeden Fall dabei.
Ja.
Superhelden in irgendeiner Art und Weise ist voll meine Baustelle.
Ja, dann würde ich auch den nächsten Trailer freuen.
Ist gern geschehen übrigens.
Ja, vielen Dank. Ich finde es auch gut, dass wir die Einleitung immer noch mal so hervorheben. Weißt du, damit die nicht so smooth untergehen, sondern damit jeder wirklich weiß, das war eine Überleitung.
Ey, pass mal auf, wenn sie gut sind. Ja, was gut ist, muss gewürdigt werden.
Das stimmt allerdings.
So.
Also, schreibt sie mit, ausdrucken, einen Rahmen an die Wand hängen. In der Zwischenzeit kommen wir zu Brightburn. Da brodelt's schon, oder?
Du immer.
James Gunn, na, klingelt's? Guardians of the Galaxy?
Oh, na, klingelt's.
Muss ich nach dem zweiten Teil jetzt leider was Neues suchen und hat hier was mitproduziert. Da hast du es ganz gut zusammengefasst. Superman meets Chronicle goes horror.
Was ich als allererstes erstmal spannend fand, der Trailer beginnt ja mit jede Menge Tafeln, die wirklich uns nochmal ausgiebig erklären, dass James Gunn dabei ist und was der denn bitte gemacht hat. Aber er führt nicht Regie, ne? So, dass er produziert. Und das ist so ein alles- und nichtssagender Titel. Weil ja. Es gibt Produzenten, die sind da halt involviert, geben da ihr Geld dazu und tauchen dann als Name auf und herzlichen Glückwunsch. Und dann gibt's halt natürlich auch welche, die da einfach kreativ unfassbar viel Input geben, ja, und wirklich maßgeblich dabei sind, diesen Film für oder das, was er ist, halt mit zu formen. Mir suggerieren die Tafeln am Anfang jetzt, dass es hier so war. So, um einfach auf der Welle zu schwimmen, ja, pass auf, wir bekommen vielleicht kein Guardians of the Galaxy 3 mit James Gunn, aber wenn er James Gunn geil findet, dann solltet ihr das gucken, weil das ist so dann wahrscheinlich eure Baustelle. Das ist das, was ich mir mitnehme. Ging das auch so, oder?
Ja, mich nervt das halt schon, also schon immer. Also es war wie damals, wo, wie hieß es? Hostel von Eli Roth?
Oder den Machern von Saw?
Ja.
Wie war das?
Nee, Quentin Tarantino hatte produziert.
Ja,
und plötzlich laufen dutzende Leute um dich herum und sagen so, oh, der neue Film von Quentin Tarantino. Quentin Tarantino hat Regie geführt mit bla. Ich so, nein, nein. Und nochmals nein.
Hat man dem Film auch gar nicht angemerkt.
Nee, war voll der Tarantino-Drive da drinne.
Brightburn. Wir reden über Brightburn.
Und das ist ja genau das Blöde, ne? Man kommt, wird auf so einen Holzweg vielleicht geführt und naja, was soll's drauf. Also, Brightburn, nur produziert von James Gunn, Regie geführt hat jemand anderes, kommt im Mai 2019 und um was geht's? Wir haben es ja schon leicht angeteasert mit deiner Zusammenfassung.
Mein lieber Schwan, der Font der Tafeln am Anfang, die Shots, die Origin-Story, die sie erklären, 1:1 die Superman-Herkunftsgeschichte heruntergebeten. Also ein Kind landet auf der Erde als Baby, wird gefunden von Eltern, die auf dem Land wohnen, auf einer Farm. Wächst scheinbar einigermaßen behütet auf, hat aber besondere Fähigkeiten und wird scheinbar zu etwas, mit dem er gelandet ist, gerufen, das die Eltern in der Farm versteckt haben. Siehe das Raumschiff, mit dem Kal-El, a.k.a. Superman, a.k.a. Clark Kent, gelandet ist. Das Ganze kulminiert dann tatsächlich darin, dass der Stift scheinbar auch fliegen kann.
Der Stift?
Der kleine Junge, der Bub. Und ein rotes Cape hat, wo ich dachte, jetzt
Zufall.
Haltet aber alle mal die Füße still. Das riecht mir hier nach irgendwie einem harten Copyright-Strike, den wir hier betrachten müssen. Und dann biegt der Trailer irgendwie mal ganz krass links ab irgendwie.
Naja, also es nimmt dann sehr, sehr düstere, sehr, sehr dunkle
Ja, finde ich, hat dann auch der Trailer selber hat diesen Spin schon gut hinbekommen, weil wir haben am Anfang die statischen Shots, die Musik, alles ist tatsächlich darauf ausgelegt, dir zu suggerieren, dass wir jetzt hier gerade einen Superman-Trailer sehen. Und dann ändert sich halt Musik, Schnitt, ne, das volle Programm, die Bilder, die wir sehen, sehr verstörend streckenweise.
Ja.
Und um ganz auf Nummer sicher zu gehen, das ist auf jeden Fall nicht Superman, was ihr hier gerade seht, sondern das ist Horror. Oder Grusel oder wie auch immer wir es nennen wollen. Aber es sieht auf jeden Fall danach aus, als würde er zur Abwechslung die Fähigkeiten, die er scheinbar hat, nicht unbedingt für das Gute einsetzen. Wir haben so zumindest einen kurzen Augenblick, sehen wir sein vermutlich Kostüm, wobei ich mir nicht sicher bin.
Man muss ja auch dazu sagen, es sieht nicht so aus, als wäre er der Herr seiner Sinne. Sondern ja, da ist schon irgendwas, was, glaube ich, so ein bisschen Macht von ihm ergreift? Fragezeichen.
Ja, schauen wir mal. Ich fand es halt tatsächlich ganz spannend. Es gibt eine kurze Szene, wo ich mir auch dachte, ja, es ist doch jetzt auch irgendwann gut mit den Superman-Vergleichen, wo sich eine junge Frau in einer Kammer versteckt mit Stahltüren, die dann irgendwie aufgelasert werden, wo ich dachte,
Was liegt alle, ferner?
Für alle, denen es noch nicht aufgefallen ist, Superman ist schon einer so von den Comic-Helden, die ich ganz, ganz, ganz okay finde. Und ich hoffe, dass der Trailer das als Kicker genommen hat, um sich ein bisschen ins Gespräch zu bringen und der Film genug Eigenes mitbringt, um sich davon abzuheben. Diese Thematik ganz spannend findet, dem würde ich nahelegen, vielleicht mal zu gucken, ja, ein Lesetipp hier.
Oha.
Ja, es gibt da eine ganz nette abgeschlossene Comicreihe, mittlerweile ein Spin-off gibt's davon, die nennt sich The Cape. Ich meine, geschrieben vom Sohn von Stephen King, ganz nett illustriert, sind 6 Hefte oder halt die gesammelte Graphic Novel, die auch einen etwas düsteren Turn nimmt, gewisse Parallelen zu Superman hat, zumindest die Hauptfigur mit den Fähigkeiten, die du hast. Und so ein bisschen Kontrastprogramm, aber auch ganz spannend. Auch daran musste ich so ein bisschen denken, tatsächlich, als ich den Trailer gesehen habe. Deswegen erwähne ich das jetzt hier am Rande auch noch.
Ich will deine literarische Runde ungern unterbrechen, aber ich möchte unsere Folge weiterführen.
Niemand hält dich auf. Niemand.
Niemand hält mich auf. Und zwar zu Charakteren, die ebenso die Welt retten, zerstören, vielleicht doch retten können.
Eieiei.
Und jetzt gebe ich dir trotzdem wieder die Bühne frei. Es gab einen zweiten Trailer zur Godzilla-Fortsetzung.
Yes.
Godzilla King of the Monsters.
Letzten Endes habe ich eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen.
Oi.
Zu dem, was ich schon für den ersten Trailer gesagt habe, weil der zweite tatsächlich jetzt nicht wesentlich neue.
Leider haben wir ja nichts dazu in unseren Folgen.
Das ist richtig. Das war ja hier unsere Trockenübung,
ja, unsere
die niemals das Licht der Welt erblicken wird. Ja, es gibt einen zweiten Trailer zu Godzilla. Ich
dachte, du nutzt das jetzt hier gerade richtig als Sprungbrett.
Um nochmal richtig vom Leder zu ziehen.
Alles
ich werde mein ganzes Pulver nicht verschießen, weil ich weiß, was der letzte Trailer ist, um den es heute geht. Außerdem will ich jetzt nicht die Leute überstrapazieren. es gibt einen zweiten Trailer. Wie auch schon im ersten Trailer ist es gefühlt ein absolutes Action- und Effekt-Feuerwerk ohne Sinn und Verstand. Besser kann ich es nicht zusammenfassen. Und das ist im besten Sinne. Ich freue mich so sehr, dass wir nicht nur Godzilla sehen, sondern auch die ganzen anderen Monster, die wir aus den original japanischen Vorlagen schon kennen. Wir sehen im Trailer Godzilla, wir sehen Mothra, wir sehen noch jede Menge andere. Ich will euch das jetzt gar nicht alles spoilern. Hashtag King Ghidorah. Aber wie gesagt, wer damit nichts anfangen kann, guckt euch den Trailer an. Wie auch der zweite Trailer, finde ich, ist der Plot absolut undurchsichtig. Es sieht aus wie das Ende der Welt auf jeden Fall mal.
Ja.
Massiv.
Definitiv.
Absolut riesiger Scale. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das so gut hinbekommen.
Fragezeichen.
Fragezeichen, genau. Also ich bin gespannt, wie sie uns da auch ran führen. Das Einzige, was wirklich neu war im zweiten Trailer im Vergleich zum ersten, wo wir einfach nur zugefeuert werden mit den Figuren, den Kaijus, die wir halt sehen werden, ist, dass offensichtlich die auch tatsächlich gegeneinander kämpfen. Also, dass sie da Partei ergreifen. Einige für uns und andere gegen uns. Und wir können jetzt schon bestätigen, Godzilla wird wohl auf unserer Seite sein.
Oha.
Hup, hup, gibt's Schlimmeres.
Und wieder einmal weit aus dem Fenster gelehnt.
Oh ja.
Was ich ja sagen muss, nur noch um meine kleine unbeholfene Meinung dazu zu geben, ich fand den ersten Trailer ja nicht schlecht. Oder also im Sinne von, ich fand den eigentlich fast besser.
Mhm.
Ich fand den einfach von der Aufmachung gut. Er fing fast noch ein bisschen kryptischer an. Und er hat aber einen super, super coolen Musiktrack, der dem Ganzen so eine mystische, sehr atmosphärische Note gegeben hat. Und das alles so ein bisschen angeteasert hat. Aber das fand ich ja auch, wir hatten damals, wie gesagt, außerhalb von der Folge drüber gesprochen, da war schon die Hölle los. Da steppte der Bär ordentlich. Da waren einige Monster zu sehen, viel hat gebrannt, die Welt in Flammen.
Ja, die Welt in Flammen, Überschwemmung, also scheinbar irgendwie das Klima völlig auf links gedreht. Viel dunkel, viel Qualm, deswegen finde ich hier Hölle gar keine so schlechte Analogie an der Stelle irgendwie für das, was man halt tatsächlich sieht.
Ja.
Und mir ist tatsächlich nicht so 100% klar, wenn sie das machen, ole ole, aber wie man davon wieder zurückkommt. Ob man davon jetzt halt wieder zurückkommt, das fände ich ganz spannend, wie sie den, wie wir das im Zweifel wieder eingefangen bekommen, weil ja, die tauchen halt auf, wenn es irgendwie mit der Welt bergab geht irgendwie, um das alles wieder theoretisch, ne, so ist die Originalstory, ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, wir sind halt schuld am Ungleichgewicht, deswegen tauchen die Ratten auf und hauen ein bisschen auf den Putz. Aber das weiß ich nicht, ob das aussieht wie Welt wieder ins Gleichgewicht bringen. Also wir sind dann im Zweifel weg, ja, vermutlich ist das die Idee. Worauf hinaus will, ist, wie geht es weiter in einem dritten Teil, den ich sehen möchte?
Naja, und wie geht's vor allem weiter, wenn ja Godzilla vielleicht irgendwie mal noch
gegen King Kong kämpfen soll?
Auf ein weiteres großes Wesen treffen sollte. Ah, es ist unglaublich. Was mir ja im ersten Teil ganz gut...
Das noch erleben darf.
Ja.
In einem Hollywood-Produktion, in einer Hollywood-Produktion, das ist...
Oh dear. Ich fand den ersten Teil ja gerade so gut, weil er halt so ein bisschen reduziert war. Weil er wenig von Godzilla gezeigt hat, weil er immer nur so ihn angedeutet hat, also ganz oft, also ich sag mal so.
Redest du von dem Godzilla-Film?
Von dem ersten.
Hast du die letzte halbe Stunde nicht gesehen?
Das wollte ich ja gerade sagen. So die erste Hälfte, die ersten zwei Drittel, da war ja angedeutet, man hat es so ein bisschen zurückgehalten und im Endeffekt, ja, kumuliert dann alles im letzten dritten Akt irgendwie, aber es war immer noch relativ klein gehalten und es gab noch so eine menschliche Story-Komponente.
Das stimmt. Aber jetzt haben sie ja, glaube ich, alles über Bord geschmissen.
Jetzt sieht das halt echt nach, ich will nicht sagen, dass mich das irgendwie an den Roland Emmerich Godzilla erinnert, aber das ist schon...
Das fand ich jetzt auch nicht das Schlimmste. Ich persönlich fand den nämlich, also ich bin da natürlich jetzt hier zu fanboyisch zu sehen.
Ja, auch so ein Kindheitsding.
Und unterwegs,
ne?
Genau, aber ich fand den tatsächlich ganz, ganz cool damals. Ich fand auch den Godzilla... dass sie ein bisschen anders gemacht haben, damals bei der Emmerich-Variante von 98, glaube ich, ganz, ganz nett die Idee, ihn ein bisschen exotischer zu machen.
Ich fand auch gut. Hatte jetzt natürlich einen mega krassen Unterbiss, also kieferorthopädisch war das jetzt, weiß
ja,
man nicht.
Ja, wertvoll, ja, Mutation.
Wie lange er da überlebensfähig ist mit sowas.
Von Renault auf seiner Höhe.
Seiner Höhe
der Männlichkeit.
Was hast du gesehen, alter Mann?
Da hat es wirklich gesagt, ich hatte es auf der Zunge, da habe mir gedacht, nein, das bringe ich nicht, nein.
Das musste ich jetzt bringen.
Ronny wird schon machen.
Wie auch immer, zweite Teil, Godzilla, King of the Monsters.
Ja, das ist doch nicht so runter, mach ein bisschen mit ein bisschen.
Kommt im Mai 2019.
Das ist völlig angemessene
genau
Reaktion
wie Brightburn.
Darauf. Ach, der kommt auch Mai 2019, ja.
Der kommt auch
mal schon gesagt, ja, okay, naja. Spannend. Ey, die müssen sich das Kino-Release dann teilen.
Die müssen sich das teilen.
Ich mache mir da nur immer Sorgen über das Einspielergebnis von Godzilla, wobei die Chinesen das bestimmt rausreißen am Ende.
Oh, das kann natürlich sein.
Also die haben auch dafür gesorgt übrigens, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, dass wir diesen Film überhaupt bekommen, ja, Godzilla 2, weil King Kong oder Kong, ganz großartiger Film, Hat unheimlich viel Geld in China eingespielt. Und glaube ich überhaupt das einzige Geld, das ihn so weit gebracht hat, dass die Leute gesagt haben, lass mal weitermachen den Kram. Hm. Also ohne das chinesische Einspielergebnis war wirklich unheimlich viel. Ich weiß gar nicht, 300 Millionen oder so. Nagel mich drauf fest, guckt einfach mal nach. Aber es war wirklich extrem viel. Und ich gehe davon aus, dass es bei den Godzilla 2 ähnlich sein wird. Hm. Da groß auf den asiatischen Markt geschielt wird. Und wenn ich mich nicht komplett täusche, spielt auch in Godzilla 2 Zhang Zi mit. Sehr, sehr bekannte chinesische Darstellerin, um, glaube ich, dann einfach da den Markt auch ein bisschen abzuholen im Cast.
Viel Erfolg. Jede
Menge
Geld. Jetzt
darfst du gerne wieder erzählen.
Riesige Umsatzzahlen.
Ich räusper mich schon mal.
Räusper dich schon mal. Ein dickes Ei kam angeflogen oder wurde quasi uns in den Schoß geworfen. Von Marvel. Wir haben in der letzten Ausfolge uns schon mehr oder weniger ausgiebig mit Alex Meinung zu dem Captain Marvel Trailer befasst und herreißen lassen. Und jetzt kommt hier einfach mal so, ja, ein Teaser-Trailer zu oder zum neuen Avengers-Film. Avengers Endgame heißt das Ganze.
Spoiler.
Wir kennen jetzt den Titel.
Wer hat denn damit gerechnet, ey? Meine Güte.
Und wir haben die ersten Eindrücke.
Der kam ja komplett aus dem Left Field, fand ich.
Soll ich noch irgendwas sagen oder willst du direkt loslegen?
Du kannst gerne noch erstmal starten, was auch immer du meinst sagen zu müssen.
Ach, ich wäre jetzt einfach zum heißen Scheiß der Woche übergegangen.
Das ist ein netter Versuch.
Jetzt dein Bein wieder zwischen die Tür geschmissen und
oh Mann.
Okay. Jetzt mit deiner Meinung und einen Staubsauger wahrscheinlich angedreht.
Also
komm, Feuer los, gib alles.
Erstmal, weiß ich nicht, ist es dir aufgefallen, dass der Trailer tatsächlich online kam und nur Avengers Trailer hieß?
Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja. Das war so das Erste, das mir aufgefallen ist. Und das war ein
Ach doch, stimmt, ja, doch.
Gut und nett gemeinter Versuch, den Titel-Reveal, weil sie haben ja immer gesagt, wir spoilern, also es gibt Spoiler für den, also der Titel spoilert die Handlung von Infinity War. Hm. Das halte ich für total Bullshit, jetzt wo Endgame heißt, um ehrlich zu sein, aber ich fand der Versuch ganz nett, nachdem sie das jetzt so unglaublich angeteasert haben, dass der Titel was Besonderes ist, was übrigens nicht ist, ohne dem Titel jetzt zu nahe zu treten. Ich fand es ein netter Versuch zu sagen, wir nennen das einfach nur Avengers-Trailer, laden es hoch und jeder darf dann quasi das Aufdecken des Titels am Ende des Trailers halt für sich selbst haben. Das ist mir aufgefallen tatsächlich. Ansonsten, um noch kurz die Fakten straight zu kriegen, erfolgreichster Trailerstart aller Zeiten.
Bam!
Und zwar nicht mal ein bisschen knapp oder so. Ich versuche mal die Zahlen richtig zusammenzukriegen. Der bisher erfolgreichste Trailer aller Zeiten, und da rede ich jetzt von den News innerhalb der ersten 24 Stunden, war tatsächlich Avengers Infinity War. 238 Millionen Klicks. Auch schon eine extrem unfassbare Zahl. Relativ nah rangekommen ist tatsächlich jetzt über Thanksgiving. Die Realverfilmung vom Lion King. Ganz, ganz toll wird das bestimmt. Haben wir uns auch schon über unterhalten in der
Folge 6.
Letzten Episode.
Guck da mal rein.
Ja. Der hatte irgendwas um die 225.
Ja.
In dem Raum hat er sich bewegt. War relativ nah dran tatsächlich. Und dann kam jetzt dieser Endgame-Teaser-Trailer und hat das einfach mal komplett pulverisiert mit fast 290 Millionen Klicks. Wiederhol nochmal, wir hatten knapp 240 vorher und jetzt 290. Das ist ja nochmal so unfassbar viel mehr. Und wenn ich das jetzt versuche...
Wie oft waren deine Klicks dabei?
Ah, mein Gott, manche würden sagen, irgendwie ein Dutzend, ja. Andere, da gibt's keine verlässlichen Zahlen zu.
Okay. Wäre mal interessant, ob es bei YouTube dann so einen kleinen roten Punkt gibt, im Westen von Deutschland.
Was ich ganz spannend finde tatsächlich, wenn man, ist jetzt natürlich ein bisschen Quatsch von mir, aber wenn man da versucht, das so ein bisschen zurückzurechnen, dann auf ein potenzielles Einspielergebnis, weil Infinity War hat ja die 2 Milliarden geknackt, ist glaube ich der viert erfolgreichste Film aller Zeiten geworden. Er hätte jetzt Endgame rein von den Trailerviews ersten 24 Stunden durchaus das Potenzial, das nochmal zu knacken, und ich glaube, die Leute sind auch angeheizt, jetzt zu sehen, wie es ausgeht. Was sehen wir denn jetzt aber?
Ja, ich wollte gerade sagen, Tacheles jetzt mal.
Genau. So, wir hatten uns jetzt tatsächlich, kam nicht umhin, weil es so heißer Scheiß war, die letzten Tage tatsächlich schon mal vorzubriefen zu dem Thema. Du hast gesagt, und da fangen wir jetzt mal an, das zusammenzufassen, die ersten eine Minute, anderthalb Minuten bestehen tatsächlich nur aus einem Monolog von Tony Stark.
Mehr oder weniger, ja.
Genau, so, und du hast gesagt, dir hätte das schon gereicht, ne?
Mir hätte es gereicht, also so als Teaser-Trailer halt. Mhm. Weil ich fand es sehr gut. Der Soundtrack, die Musik ist echt stimmig. Es gibt so eine coole Atmosphäre, auch ein bisschen dunkel
gehalten. Coole Atmosphäre, meine ja, Güte. Das ist eine herzzerreißende Sequenz. Oder nicht?
Ja.
Also.
Entschuldigen Sie meine falsche Wortwahl. Die konnte ich nur. Ich muss hier echt aufpassen. Dünnes Eis mit heißen Schuhen. Und fand das eigentlich schon als starken Einstand. Und für mich so dann der Schluss ist so typisch. Huch, jetzt müssen wir die anderen Fans nochmal abholen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was zeigen.
Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, heutzutage für Mainstream kommst du halt nicht umhin, zumindest noch irgendwie 4-5 Einstellungen halt noch zu bringen. Ich meine, wir sehen ja immer noch nicht wirklich groß irgendwie Effektfeuerwerk
ja, oder sonst irgendwas. Ja, das stimmt.
Sie halten es immer noch relativ klein. Und wir sehen zuerst Tony Stark, ne, alleine im Raumschiff, oder ist er? Weil ich habe tatsächlich versucht, noch so ein bisschen da durchzurattern. Begeben wir uns jetzt wieder ins Spoiler-Territorium, aber ganz ehrlich, Infinity War war der Film 2018 und mittlerweile haben wir Trailer für Filme.
Okay.
Kommerziell, wegen mir.
Ah, d'accord.
Um dich da jetzt wieder einzufangen, kleiner Film-Nerd. so, was ich eigentlich sagen wollte. Der ist alleine auf dem Planeten mit Nebula. Die sehen wir auch ganz kurz. Die ist scheinbar auch in einem Raumschiff. Sie scheinen da in dem Raumschiff zu sein, mit dem die Guardians auf Titan gelandet sind. So, das heißt, meine Theorie wäre eigentlich, dass die beiden sehr wohl gemeinsam unterwegs sind. Das wäre für mich auch schlüssig. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es Nebula hält mit Nahrungszunahme, weil die ja gefühlt komplett ein Roboter ist.
Roboter.
Und der Tony wäre vielleicht gern einer, ist es aber nicht. Immer noch nicht. Und er sagt ja auch selber, dass ihm so peu à peu gerade irgendwie ein bisschen
die Luft Essen ausgeht.
Und Luft ausgeht.
Genau.
Ja, sehr emotional schon. Und wenn dir das nicht reicht, siehst du, glaube ich, direkt in der nächsten Szene den Captain America frisch rasiert.
Es wird ja noch verstärkt, dass der Monolog ja eigentlich darauf basiert, dass er quasi ein Abschiedsbrief an seine Geliebte verfasst.
Lobte. Genau zu sein. Ist es mittlerweile sogar.
Von mir auch gerne das.
Yes. So.
Hashtag.
Und dann sehen wir den Captain, dem da so eine Träne die Wange runterläuft. Wer nicht schon hier bei dem Tony Stark-Monolog irgendwie Pipi in Augen hatte, dann spätestens.
Captain America.
Ja.
Frisch rasiert, die Haare gestutzt.
Nicht so richtig, aber ein bisschen, ja.
Aber er sieht auf jeden Fall wieder 25 Jahre jünger aus.
Meine Güte, ja. Windschnittig ist unterwegs. Wie ein junger Gott.
Ja.
Ja. Ja, wir sehen halt, wie gesagt, nicht wirklich viel. Sie fassen nochmal die Handlung zusammen. Für alle, die gegebenenfalls Infinity War nicht gesehen haben, gibt's nochmal so ein bisschen.
Selbst im Logo wird's da aufgegriffen.
Scarlet Witch Monolog, ja. Das ist aber nochmal, glaube ich, tatsächlich dieses 10 Years Marvel Logo, was dann da sich auflöst. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie so Salz in die Wunde gewesen. Ich glaube, genau dafür war es auch da. Hm. Nicht um den Leuten nochmal zu sagen, übrigens, das ist passiert, sondern nur so ein, ja, hier, wisst ihr noch? Wisst ihr, was passiert ist? Da ist es passiert. Wisst ihr noch, wie schlimm das war?
Oh Gott.
Es tut mir leid. Ja. Nee, und
musste einfach raus. Ich hab's einfach gespürt.
So, was haben wir denn noch? Wir sehen über den Scarlet Witch-Monolog, wo sie sagt, ne, dass die Leute Freunde und Familien verloren haben, sehen wir einen Umschnitt, dass sie Hawkeye rekrutiert. Mhm. Der ist aber gar nicht mehr Hawkeye-mäßig unterwegs, ne?
Nee. Weil der macht jetzt in Messern.
Ja, der hat Pfeil und Bogen getauscht gegen ein Schwert oder ein Katana wahrscheinlich.
Sieht ein bisschen japanisch aus, wo er sich da rumtreibt.
Ja, vermutlich. Und da lagen Menschen rum, ne? Und die sahen verdächtig tot aus.
Ja.
So, das sind alles irgendwie Sachen, die so schwer sich nur vereinbaren lassen. Wüste Spekulationen, das Outfit ist relativ klar für die Comic-Fans, dass er jetzt so die Rolle des Ronin angenommen hat, so heißt zumindest diese Superheldenfigur. Diesen Mantel haben diverse Superhelden getragen, aber so auch unser Hawkeye, also das ist Comic-Kanon. Ist tatsächlich ganz spannend, weil warum würde denn Hawkeye halt Menschen töten? Ne? Jetzt in der aktuellen Situation, es sind ja schon nur noch die Hälfte Spoiler. Das finde ich ganz, ganz interessant. Er sah halt ein bisschen, gerade mit dem, ne, wir haben Freunde und Familien verloren, würde jetzt suggerieren, vielleicht
auch waren er.
Die, vielleicht hat er eine schlechte Quote erwischt mit seiner Familie. Hat nichts mehr zu verlieren. Das macht Sinn, aber warum halt Menschen umbringen? Also das fände ich ganz spannend. Was ist da? Ist er einfach nur auf einer
Notwehr?
Im Zweifel ist es immer Notwehr gewesen. Ja, ich hatte nur überlegt, vielleicht ist er ja einfach auf einem weiß ich nicht, so einen selbstzerstörerischen Trip und ist der Meinung, da jetzt gerade eh alles sinnlos ist, kann ich halt auch einfach gucken, hier alle, die böse sind, die mache ich halt im Zweifel weg oder so. Aber das fände ich ganz spannend. Und wenn sie wissen, dass er da so ein bisschen krass drauf ist, macht es auch Sinn, dass sie offensichtlich Scarlet Witch hinschicken, um ihn dann da mal wieder ein bisschen einzufangen. Weil wir wissen, dass die beiden ja eine Geschichte haben. Und, um das Ganze jetzt hier wieder abzuschließen, weil wir reden schon seit 20 Minuten da über den Trailer, was völlig angemessen wäre. In bester Marvel-Manier muss man natürlich auch wieder ein bisschen die Stimmung einfangen, weil du hast es selber gesagt, Anfang ist halt extrem düster, extrem ernst, extrem dramatisch und traurig. Aber Marvel kriegt ja immer diesen Spagat eigentlich ganz okay, oder sehr, sehr ordentlich hin. Ein Klamauk auch ein bisschen, um lustig zu sein, oder man.
Ja.
Und dafür haben wir dann am Ende Scott Lang, aka Ant-Man, der noch auftaucht. Und das ist insofern spannend, und da will ich jetzt gar nicht zu viel spoilern, weil den haben definitiv weniger Leute gesehen. Behaupten wir einfach, wenn das Ganze, was wir da sehen, nach Ant-Man 2 spielt, den du nicht gesehen hast, nehme ich an.
Richtig. Noch nicht.
Dann wird es absolut spannend zu sein, wie er den Aftercredit von Ant-Man 2 löst, weil er hat ihn faktisch gelöst, weil er scheinbar ja da unterwegs ist. Und ob möglicherweise, jetzt für mich auch gerade dünnes Eis, ohne zu viel zu verraten, die Lösung von Ant-Mans Problem, obwohl das er am Ende von Ant-Man 2 gestellt wird, möglicherweise auch schon einen Lösungsansatz für Endgame enthält. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und wenn ich dich da jetzt nicht auch dazu noch angespitzt habe, endlich mal Ant-Man 2 zu gucken, dann fällt mir auch nichts mehr ein. Euch ebenso.
Ant-Man 2 gucken. Blu-ray rein, letztes Kapitel rein, und dann.
So einer bist du also, ja? Mein Gott.
Nein, ich fand den ersten ja ganz witzig.
Und ansonsten ist jetzt vielleicht noch der wesentlich erwähnenswerte Punkt. Wir haben jetzt natürlich schon gefühlt den Trailer, aber der ganze Spaß poppt ja schon Ende April auf. Das heißt, so viel Zeit ist da gar nicht mehr eigentlich für noch den Trailer 1, Trailer 2. Und da werden sie ja sicherlich noch mal ganz anders vom Leder ziehen.
Ja, also, aber
wollen nicht unerwähnt lassen, dass wir auch noch ganz kurz zumindest Thanos sehen. Der hat noch so eine kleine Gladiator-Szene, wo er da einmal durch irgendein Feld wackelt mit seiner Hand, zeigen uns, dass immer noch die Infinity Gauntlet dran hat, aus Gründen, keine Ahnung, festgewachsen möglicherweise, oder einfach aus Macht der Gewohnheit, oder weil er auf Nummer sicher gehen will, dass es nicht irgendwie abhanden kommt. Aber wir sehen halt auch, dass er zumindest die Rüstung an Nagel gehängt hat. Also für ihn ist da scheinbar seine Mission beendet, würde ich jetzt mal rein interpretieren.
Er lebt anscheinend immer noch in seinem Landhaus.
Genau. Da, wo auch am Ende von Infinity War zu sehen ist.
Genau, lässt sich da gut gehen. Unverschämt gutes Wetter scheint da immer zu sein.
Genau, und ansonsten, was haben wir noch? So viele Szenen sind es ja nicht. Ach so, wir haben noch einen verzweifelten Captain und verzweifelte, ich habe vorhin immer wieder Scarlet Witch gesagt, Black Widow, meine Güte, wo ich jetzt wieder korrigiert werde.
Ach so. Wir haben
von Scarlet Witch gesprochen, aber Scarlet Johansson ist es ja.
Oh, ja, stimmt.
Deutscher, habe ich irgendwie ein bisschen.
Das war so überzeugend, ganz ehrlich.
Ja,
ich war
Black
da
Widow
jetzt ein bisschen drin.
Scarlett Johansson als Black Widow, die sich noch kurz mit dem Captain über den Plan unterhalten, ne? Den niemand kennt, aber sie scheinbar haben. Und das ist der einzige, den sie haben. Und er wird funktionieren, das ist der einzige, den sie brauchen.
So.
Next. Sonst werde ich gar nicht fertig hier.
Welche Rolle denn Captain Marvel übernehmen wird? Ist ja auch noch offen.
Ja.
Haben wir in der letzten Folge versucht, auch ein bisschen zu deuten und ins Spiel zu bringen. Auch da nochmal reingucken. Wir sind ja schließlich hier ein bisschen in unserer Revue.
Ja.
Unser Insert-Revue von 2018.
Damit kriegt er dann übrigens auch den März noch überbrückt, ne? Im Kino. Captain Marvel im März und dann im April,
boah,
Ende April
da
schon.
Da weißt du ja gar nicht, was du
Infinity
gucken
War, ja.
Und dann kommt Godzilla im Mai mit Brightburn.
Da schlackern dir die Ohren, ne?
Im Februar kannst du anfangen, The Umbrella Academy zu gucken.
Auf Netflix, ja. Ja,
mein Gott, mein Gott. Unglaublich.
Ja. Wird nicht langweilig.
Was jetzt schon im Kino ist. Und damit kommen wir zum heißen Scheiß der Woche. Wir haben es schon geteasert. Wir haben es in Social Media gebracht. Wir haben in Folge 3 uns darüber unterhalten. Ist Anna and the Apocalypse. Mit dem deutschen Titel.
Mit dem deutschen Titel?
Anna und die Apokalypse.
Gott sei Dank.
Applaus, Applaus für den, der diesen Titel übersetzen durfte. Meines Erachtens, ich möchte mich jetzt ja gar nicht so groß aufblasen, aber alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Ich unterschreibe das, ja. 100%.
Schließlich hatten wir schon den ein oder anderen Titel
no.
in der Kritik,
no.
wo wir gesagt haben,
yes. no.
trifft es jetzt nicht ganz so gut.
Richtig.
Anna and the Apocalypse. Ich muss aufpassen, um dieses Wort immer richtig auszusprechen auf Englisch. Und wahrscheinlich kommt da mein amerikanischer Akzent ab und zu. Ich hatte schon in der Folge, wo wir den Trailer gebracht hatten. Ja, danke. Das ist meine Aufgabe hier als Sidekick von Alex.
Hier nicht als Sidekick. Du bist nur der Sidekick, wenn wir um irgendwelche über Superhelden-Trailer sprechen.
Und wir reden nicht selten über Superhelden. Wie auch immer. Ich will nicht vom Thema abkommen. Jetzt sei nicht hier dieser kleine böse Engel auf meiner, der Teufel auf meiner Schulter. Der kleine böse Engel.
Kleine böse Engel.
Der kleine böse Engel. Und
der kleine liebe Teufel.
Ja. Was? Und schon bin ich raus. Nein, wir haben in der dritten Folge darüber geredet. Und mir ist da eingefallen, stimmt, habe ich 2017 mal irgendwo einen Teaser oder irgendwas drüber gesehen und gelesen und habe mich seitdem gefragt, wann das Ding kommt. Und jetzt kam plötzlich vor ein paar Monaten der Trailer. Deutsche Release, seit 6.12. jetzt im Kino, also auch schon eine Weile.
Aber das kam für uns tatsächlich ja jetzt erst kürzlich und einigermaßen überraschend, ne?
Und das kam...
Blended?
Ich glaube, in Schottland, wo wir herkommen, ist es Orion Films, genau, irgendwas. Genau,
aber in Deutschland hat gesagt, muss man ja sagen, ist ja ein mutiger Schritt zu sagen, bundesweites Release, ne? Also nicht nur, wir zeigen ausgewählten Kinos und so weiter, weil so richtig der typische Hollywood-Film ist es tatsächlich nicht.
Ja.
Gibt nicht wesentlich in irgendeiner Form Marketing, in irgendwas. Gibt keine, nicht, dass ich wüsste, zumindest Fernsehtrailer, keine Plakate oder sonst irgendwas. Also liegt trotzdem so ein bisschen unterm Radar. Von daher mutig zu sagen, wir machen das, bringen das jetzt zumindest mal für eine Woche oder so. Viel mehr wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. In die großen Multiplex-Kinos zumindest. Leisten können auch.
Ja.
Aber es ist schön, dass es passiert.
Genau. Nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Ich hoffe, er läuft jetzt noch überall oder für die, die ihn irgendwo gucken wollten. Ob es sich lohnt oder nicht, versuchen wir jetzt ein bisschen aufzuklären.
Da ja alle uns in Social Media Hashtag NSRT Podcast folgen, haben sie ja die Informationen von uns mindestens schon mal erhalten, dass der Spaß läuft. Und ihr wart im Kino und könnt deswegen jetzt quasi mitreden, wenn wir uns dazu auslassen.
Und für alle, die jetzt zuhören, weil sie den Film schon gesehen haben, wiederhole ich einfach nur nochmal die Handlung. Und zwar habe ich mir hier eine Zusammenfassung von IMDb geklaut.
Liest er sie oder singt er sie? Oh, Spoiler.
Mal sehen, ob ich diesmal wenigstens einigermaßen fehlerfrei vorgelesen bekomme. Und zwar, Zitat. Eine Zombie-Apokalypse bedroht die verschlafene Stadt Little Haven zu Weihnachten. Sie zwingt Anna und ihre Freunde dazu, ihr Überleben mit Kämpfen, Metzeln und Singen sicherzustellen. Sie stehen den Untoten in einem verzweifelten Rennen gegenüber, um ihre Liebsten zu erreichen. Sie stellen jedoch bald fest, dass niemand in dieser neuen Welt in Sicherheit ist. Denn während die Zivilisation auseinanderbricht, sind die einzigen Menschen, auf die sie sich wirklich verlassen können, sie selbst. Zitat Ende. Klingt auch relativ groß, bunt gemischt aber irgendwie auch. Und sehr interessant auf der einen oder anderen, auf die eine oder andere Weise letzten Endes.
Mhm.
Was den Film aber so interessant macht, ist ja, dass wir einen relativ ungewohnten Genre-Mix haben.
Ja.
Wir haben ein Weihnachtssetting.
Ja.
Ja. Hm? Wir haben Coming of Age ein wenig mit drin.
Ja, okay. Ja, jetzt tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, so aber jetzt, wo du es sagst, gebe ich dir recht.
So als kleine Komponente. Mhm. Wir haben aber auch vor allem Zombie-Film mit drin. Während der Weihnachtszeit. Und jetzt kommt so die größte Nummer. Wir haben Musical-Elemente dabei.
So, wer den Trailer gesehen hat, hat, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon.
Guckt in die Videobeschreibung. Guckt in die Videobeschreibung. Da haben wir den Trailer natürlich wieder verlinkt, auch mit zusätzlichen Infos.
Ja.
Wie gesagt, seit 2017 läuft das Ding, um die Hausaufgaben noch mal ein bisschen abzuschließen. Um es vorwegzunehmen, der komplette Cast, also Produktionsteam, wie auch die schauspielerische Seite, gibt es kaum Leute, wo ich sage, kennt man, hat man schon mal gesehen, hat man schon mal gehört.
Mhm.
Aber wir fangen mal bei dem Regisseur an, John McPhail. McPhail. So die erste große Feature-Film-Nummer von ihm.
Mhm. Ja, ja.
Oder somit mindestens die zweitgrößte.
Ja, ein bisschen was größer.
Bisschen was größer, ja. Drehbuch stammt von Alan MacDonald, der hat das übernommen, mehr oder weniger oder zu Ende geschrieben von Ryan McHenry. Das Ganze basiert nämlich auf einer Kurzfilmidee von Ryan McHenry.
Mhm.
Und zwar der Kurzfilm stammt von 2011 und der also Ryan...
Die ist schon was älter, ne?
Genau, die ist schon was älter. Man hat es jetzt quasi auf die große Leinwand nochmal gebracht. Ryan McHenry, leider selbst schon 2015 verstorben, mit nur 27 Jahren. Konnte jetzt quasi die Produktion also gar nicht mitverfolgen.
Willst du denn auf die Story jetzt schon eingehen, die da dahinter hängt, oder...
Ja, es gab ein paar mehr Details, erwähnen? Oder willst du noch ein bisschen
naja, nö, machen? Also, ja, gut, also erst, ne, 2011 gab es den Kurzfilm, dann hat er angefangen, da so ein bisschen auch das in Featurefilm umzuwandeln.
War ja auch für die Regie vorgesehen.
Er war für die Regie vorgesehen, er wurde mit Krebs diagnostiziert, ich meine 14, hatte dann auch getwittert, glaube ich, dass es gut aussieht, er ihn besiegt hätte irgendwie, und dann ging es aber dann doch wieder ganz schnell rapide bergab. Total überraschend, und 2015 ist er dann halt leider verstorben. Und die waren halt alle Buddies, ne? So, die da zusammen gearbeitet haben oder versucht haben, das oft aus dem Boden zu stampfen, und natürlich nachvollziehbarerweise hat es dann halt über eine längere Zeit einfach keiner angepackt, ne? Es war halt sein Baby. Und wer soll es halt machen? Regie führen, ne? Und ja, sie haben dann McPhail gefunden. Deswegen hat es, glaube ich, auch so gute über 2 Jahre dann nochmal gedauert nach dem Tod von McDonald, bis dann jemand gesagt hat, okay, lass es uns halt probieren.
Von McDonald? McHenry?
Ah, Entschuldigung, McHenry, ja, sorry. Richtig.
So viele Max?
So viele Max für mich heute, ja. Donald, McHenry und McPhail.
Oh Mann.
Ja, sorry. Ja, mein Fehler, McHenry, genau. Wie gesagt, es ist immer eine undankbare Aufgabe, das zu übernehmen. Will ich eigentlich nur sagen, er hat es halt gemacht. Ja, hat dann das Ganze irgendwie das, wie sagt man denn so schön?
Tribut zu zollen.
Ja, genau, im besten Sinne.
Der Film ist ja letzten Endes
ihm gerecht zu machen.
Ihm auch gewidmet.
Genau.
Im Abspann wird er nochmal erwähnt und Grüße gesendet. Ansonsten dazu gehöre ich zum Cast, um kurz oder weiterzumachen. Sarah Dean hat hier die Kameraarbeit übernommen. Ihre Vita sieht relativ witzig aus. Sie hat irgendwie in den letzten 10 Jahren gefühlt 40 Kurzfilme gedreht. Also auch hier kennt man sie eher weniger aus bekannteren Produktionen. Die Musik, das finde ich, ist schon ein großes Thema. Stammt von Roddy Hart und Tommy Riley. Auch da gibt es kaum große Nummern vorher, wo man sagt, da haben sie mitgewirkt.
Alles Schotten übrigens.
Ja, genau. Auch komplett in Schottland gedreht, in Port Glasgow. Das ist so eine Hafenarbeiterstadt eher.
Ja.
Gab es auch ein paar andere Produktionen. Aber ich glaube, so weltweit hat man sie jetzt eher weniger auf dem Schirm.
Ja.
Aber natürlich trotzdem total interessant. Dass, wenn man sagt, England ist schon klein, so als Produktionsland, ja mittlerweile ja auch nicht mit den London-Studios und so, aber dass man selbst noch was in Schottland dreht, ist ja dann mal auch eine angenehme Abwechslung.
Yes.
Zum Schauspielerischen. In der Hauptrolle als Anna ist Ella Hunt. Hat eine kleine Rolle in Les Misérables.
Ja, Komparsenrolle gefühlt, oder? Bessere Komparsenrolle.
Oder andere kleine Sachen. Man kennt sie ja weniger, aber du hast vor allem nochmal rausgekramt. Sie spielt demnächst an der Seite von
Hailee Steinfeld
in einer YouTube-Serie.
Ist es eine YouTube-Serie?
Hast du
meine, nicht YouTube-Serie? Nee, ich meine, gesagt? Es wäre eine Apple-Produktion.
Ach, Apple-Produktion. Ja, stimmt, ja.
Dickinson. Es geht also um den Schriftsteller. Und sie spielt an der Seite von Hailee Steinfeld. Und ich meine, es ist die erste große Apple-produzierte TV-Serie. Von daher ist da relativ, also mit Hailee Steinfeld sehr prominent, top aktuell gecastet. Und dass die erste Apple-Produktion ist, glaube ich, auch für viele Brancheninsider einfach spannend, was da am Ende rauspurzelt, qualitativ. Und auch, wie es dann halt distributiert wird. Und dann da mit aufzutauchen ist, glaube ich, jetzt nicht das Verkehrteste für den Lebenslauf. Und ich glaube, dass End of the Apocalypse da auf jeden Fall der wesentliche Faktor war, um sich da im guten Licht zu präsentieren und dann da gecastet zu werden. Von daher gehe ich davon aus, dass wir von Ella Hunt noch nur andere sehen und hören werden.
Da bin ich auch gespannt. Macht einen sehr sympathischen Eindruck hier. Ebenso fand ich auch, oder finde ich erwähnenswert, Malcolm Cumming ist quasi so ihr Bestie.
Mhm.
Der sich immer in der Friendship Zone bewegt und irgendwie
nicht sagen, so ganz der darüber unsterblich verliebte beste Freund.
Genau, spielt hier John. Weiterhin im Cast eine sehr prominente Rolle spielt dann Sarah Wire, die spielt die Steph.
Ja.
Hier fand ich sehr interessanten Fakt, dass sie verantwortlich war für die Choreografie im Film, also bei den Tanzeinlagen letzten Endes da die Handschrift trägt. Wer spielt noch mit? Der Ex von Anna, Nick, gespielt von Ben Wiggins. Wie gesagt, alles Leute, die man bis jetzt kaum gesehen hat. Er taucht auf demnächst in Mary Queen of Scots, kommt jetzt im Januar in die deutschen Kinos mit Saoirse Ronan und Margot Robbie. Da also mal die Augen offen halten, wenn man ihn sieht. Mark Benton als Tony spielt den Vater von Anna. Habe ich mal rausgesucht, spielt seit irgendwie zig Jahren in diversen UK-Serien mit.
Hm.
Kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich konnte jetzt nichts rausziehen, wo ich gesagt habe,
ja, so ein solider britischer Darsteller, der immer mal auftaucht.
Gut, genau, macht seine Rolle hier aber, denke ich, sehr, sehr gut. Und noch erwähnenswert finde ich, Paul Kay spielt hier den diktatorischen Schulleiter, wo ich direkt überlegen musste, woher kennt man den?
Ja, erster Kommentar, als wir im Kino saßen, direkt, woher kenne ich den denn?
Ja, und ich muss direkt wieder, vor allem mit seiner Frisur, die er trägt, an William Hurt denken.
Ja, total, ne?
Total.
Ja,
ja. Und das passiert mir immer, wenn ich ihn sehe, zum Beispiel ganz groß in Game of Thrones.
Game of Thrones.
Game of Thrones ist genau dein Ding. Thoros of Myr spielt er da und holt da ab und zu die Verstorbenen wieder in die Welt der Lebenden zurück.
Spoiler.
Ja, ich würde sagen, geht so.
Wenn wir über Infinity War reden, können wir auch das mal erwähnen.
Ja, Game of Thrones. Hat er ja, glaube ich, auch jetzt länger schon nicht mehr mitgespielt in den letzten Staffeln.
Aber warum nicht?
Ich müsste echt nochmal nachblättern. Vielleicht einer der vielen, die unter der Räder gekommen sind, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber wir haben ja nächstes Jahr, wenn die letzte Staffel von Game of Thrones kommt, nochmal genug Zeit, um alles Revue passieren zu lassen. Genau wie
nur auf HBO.
Genau wie in unserer illustren Recap-Folge heute von Inzwischen. Ansonsten, was ich ganz interessant fand, der Film hat relativ gute Kritiken bekommen. Also vor allem initial
kam ich tatsächlich auch ein Auge drauf, weil wir hatten. Also, der ging sicherlich ähnlich wie mir, ne? Wir hatten den Trailer gesehen, da war ich ein bisschen angefixt, ne? Musik sah ganz nice aus. Ich fand den Genre-Mix-Up, den wir gerade schon erwähnt haben, ganz interessant. Hatte aber tatsächlich Angst, ob es ein guter Film wird. Dann hieß es, der hat seine Festival-Runs gemacht, wo ich dachte, okay, dann kann er ja unmöglich so ganz Mist sein. Und jetzt dann mit dem größeren Kino-Releases halt weltweit irgendwie, kam dann auch, ne, die großen Kritikerseiten zu irgendwelchen Ergebnissen. Du hast es ja hier auch vermerkt. Und sah erstmal auch dann recht solide aus, ne?
Genau.
Mal erstmal hinkriegen.
Also generell von den Plattformen kam relativ viel Lob. Wir hatten auf Rotten Tomatoes Anfang einen 90-prozentigen Score. Er ist jetzt ein bisschen, mittlerweile hat sich eingepegelt bei 80, 82. Interessant fand ich aber vor allem, was so bei IMDb abgeht. Da kriegt der Film eine 6,5 und 63% Metascore.
Mhm.
Also das über alle Kritiken hinweg letzten Endes.
Du hast jetzt kein Wert zum Bäume ausreißen, aber auch nicht komplett zerfetzt, ne?
Das ist sehr solides Mittelfeld, würde ich sagen. Was immer man jetzt auch von solchen Bewertungen halten möchte. Aber es gibt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, wie vielleicht, ja.
Also ich persönlich finde, ne, die soliden Kritiken mit den Trailern hat man, glaube ich, tatsächlich, jetzt wo wir ihn gesehen haben, ganz gutes Gefühl, was man auch erwarten kann, wenn man ins Kino geht. Und ich bin da d'accord mit.
D'accord.
Kann ich jetzt schon mal sagen.
Ansonsten hole ich wieder meine Notizen raus, Alex.
Uiuiui, es ist soweit. Uiuiui. Dann werde ich das ebenso tun.
Oh, du machst es ebenso.
Wir haben da mal was vorbereitet.
Ja, ich war ein bisschen hin und her gerissen bei den Filmen, habe mir versucht, aber trotzdem nochmal, ohne vorher schon irgendwas vorwegzunehmen, habe mir wieder versucht, zwei Hypothesen aus den Rippen zu leiern. Und die haue ich jetzt einfach mal raus.
Aus den Schlanken.
Ja, ich mache es mir mit der ersten These ein bisschen einfach. Da sage ich, Anna and the Apocalypse ist der innovativste Zombie-Film der letzten Jahre.
Oh, der letzten Jahre, Definiere doch der letzten Jahre, Ronny.
Ich würde so 13 Jahre, würde ich sagen.
Wir gucken einfach mal, wir hatten einfach mal den Peak mit Shaun of the Dead und dann betrachten wir doch einfach alles, was danach kam. So habe ich das jetzt richtig verstanden, ne?
Ich lasse das mal so im Raum stehen und komme zur zweiten Hypothese. Annas Genre-Mix ist die größte Stärke und Schwäche zugleich des Films.
Jojo.
Jupp. Und dann würde ich übergehen zu meinen Pros and Cons. Also Pro und Contra, weil ich so ein bisschen sammelt habe, außer du möchtest vorher noch was einwerfen.
Also ich habe auch nur eine Pro- und Contra-Liste, von daher ist das schon in Ordnung, mach halt.
Mir hat man immer gesagt, fang erst mal mit dem Guten an, mit den lobenden Worten. Da muss ich ein bisschen runterscrollen. Oh! Nee, so schlimm ist es ja gar nicht. Also, ich habe es gerade eben erwähnt schon oder angeteasert. Was mir sehr gut gefallen hat, ist klar die Idee, die dahinter steckt. Also man packt ein paar Genres zusammen, mixt die wild durch und kriegt dann eine Christmas Zombie Romcom Musical.
Man bekommt ein neues Genre.
Man bekommt ja so. ein neues Genre. Auch hier wieder Fragezeichen. Komme ich vielleicht nachher noch dazu. Also wir haben Genre-Mix aus Komödie, Tragödie sogar, muss man ganz klar sagen. Horror, sind ja doch ein paar Effekte dabei und halt ganz klar Musical. Das ist für mich so der größte Aspekt, der mich letzten Endes auch selbst ins Kino gelockt hat. Und der soweit auch sehr gut funktioniert, weil sie es doch sehr gut schaffen, halt diese Genres auch miteinander zu vermischen.
Findest du?
Ja.
Okay.
Schon. Manchmal natürlich auch ein bisschen holprig. Aber wir sind ja erstmal bei den Pros.
Okay.
Und ich finde, manchmal verbinden sie auch ganz gut so mit der Holzhauer Methode. Also gerade das Intro vom Film, man beginnt mit einem klassischen schnulzigen Weihnachtslied, kriegt so das Intro vorgefahren und plötzlich kommt so ein Frame mit typischen Zombie-Effekten und der Titel wird relativ harsch eingeblendet.
Genau, weißt erstmal, wo du hier gelandet bist jetzt.
Genau. Nur nochmal zur Erinnerung. Achtung, Zombie-Film. Fand ich sehr witzig. Und der zweite Aspekt, da kriegst du dich wahrscheinlich auch mehr mit ins Boot geholt wieder, ist die Musik.
Ja.
Man kann natürlich sagen, so ein Genre-Mix, vielleicht funktioniert da einiges nicht, aber ich muss ganz klar sagen, die Musik. Oder ich muss ja erstmal vorwegnehmen, ich bin ja überhaupt gar nicht der Musical-Typ.
Mhm.
Das ist überhaupt nicht meine Schiene. Und ich habe auch ganz lange gewartet, bevor ich La La Land geguckt habe.
Eieiei.
Obwohl mich ja Whiplash von Damien Chazelle so umgehauen hat. Und selbst bei La La Land muss ich sagen, wenn Musical, dann La La Land.
Guter Mann.
Und jetzt kriegen wir Anna and the Apocalypse. Und ich finde es halt trotz der Musical-Einlagen nicht kitschig, nicht zu überzogen. Und Stirn runzeln. Und ich finde, die Songs halt sind richtig gute, poppige Mitsingnummern.
Auch nicht alle, pauschal durch die Bank, aber es sind halt einige wirklich dabei, die halt wirklich richtig ins Ohr gehen.
Genau.
Und sogar ein relativ großer Teil davon.
Richtig.
Und das,
Es gibt da einen Song, wo sie beide früh zur Schule gehen, wo man dann auch im Hintergrund sieht, wie die Zombie-Massen schon loslaufen und sie das völlig verpeilt mit Kopfhörern in den Ohren gar nicht mitbekommen.
Auch aufwendig choreografiert, ne? Interessant, da war nichts groß vorbereitet, ne?
Da war nichts groß vorbereitet?
Nee, gar nichts tatsächlich. Also,
das sind ja richtige Backstage-Infos.
Ja, also, ja, die Ella Hunt hat tatsächlich in einem Interview gesagt, dass sie, also A, haben sie das ganze Ding in 5 Wochen runtergerissen. Das ist ja auch erstmal eine Hausnummer. Jeder, der mal einen Film gedreht hat. Und sie hatten tatsächlich
5 Wochen war, glaube ich, auch die Drehzeit von Hunt for the Wilder People, Episode 4.
Und sie hatten halt nicht groß Vorbereitungszeit, weder für die Actionsequenzen noch für die Tanzsequenzen. Das weiß nicht, ob das noch kommt. Ja, kommt später noch. Ja, gehen wir dann später nochmal drauf ein. Genau, von daher, eine schöne Sequenz, das Lied, das du erwähnt hattest. Sehr aufwendig.
Turning My Life.
Ja.
Das ist so eine richtige Happy-Go-Lucky-Nummer.
Ja.
Gute Laune. Man trifft aufeinander, geht zur Schule. Leider regnet es am Ende der Szene, witzigerweise.
Ja.
Das war, glaube ich, nicht ganz beabsichtigt.
Was willst du machen halt, ne?
Was willst du machen? Aber zum Beispiel auch eine sehr schöne Nummer. Und da finde ich auch, kommt filmisch sehr rüber vom Timing. Die Nummer endet und wirklich halt als sehr schön vom Timing her kommt plötzlich so ein Zombie-Schneemann ins Bild. Räuchend und fleuchend, den man vielleicht schon aus dem Trailer kennt. Fand ich sehr witzig. Da hat man echt ein schönes Gespür für Timing, für die filmische Auflösung gehabt.
Kontrastprogramm halt, ne?
Mir richtig gut gefallen. Mhm. Und was ich zum Beispiel als zweite Nummer herausgenommen habe, was mich im Kino echt gepackt hat von der Musik her, ist Human Voice.
Ja.
Ein Lied, das sie trällern.
80s Synth.
80s-Ding. Klang am Anfang für mich immer noch am Anfang ein bisschen cheesy, so weil es halt wirklich so ein bisschen nach Synthies klingt.
Genau, ist aber glaube ich auch genau das Ziel gewesen.
Ja, wahrscheinlich, auch so ein bisschen retromäßig. Ja. Und sie streuen damit einfach mal noch so nebenbei so ein bisschen Gesellschaftskritik, Kritik am heutigen Medienkonsum an, weil man plötzlich merkt, Zombie-Apokalypse, man hat keinen Strom mehr.
Kein Internet vielleicht.
Kein Internet mehr, selbst die Handys funktionieren nicht mehr, weil die die Telekommunikationsmasten irgendwo halt einfach nicht mehr funktionieren und man ist plötzlich komplett
abgeschnitten
von der Welt und möchte eigentlich nicht mehr chatten oder ins Internet, sondern man will einfach nur noch irgendwie die Stimme seiner Liebsten hören und selbst das geht in dieser Situation nicht mehr.
Hashtag Episode 5, it's great. Social Media, Internetkonsum.
Auch diese Folge gerne nochmal reinziehen.
Oder so.
Ja.
Ich? Doch.
Doch, wird dir schon auf jeden Fall mit eingestreut und fand ich halt auch musikalisch. War
super. Auch eine von den guten Tracks.
Ja, eine von den stärkeren Nummern auf jeden Fall, die mich da gecatcht hat.
Mhm.
Ansonsten war ich ganz zufrieden, dafür, dass es jetzt keine AAA-Produktion ist, mit dem Cast.
Mhm, okay.
Also ich fand Ella Hunt ganz gut.
Aha,
ich fand auch ihren Co-Partner Malcolm Cumming ganz gut und ich war auch mit Sarah Wyatt sehr zufrieden, die da eine sehr coole Aufgabe macht.
Mhm.
Und jetzt legst du hier wahrscheinlich so kleine Falltüren hier rechts und links vor die Füße.
Nein, ich fand tatsächlich halt, ich fand auch ihren Dad, also du hast gemerkt, dass einige besser sehen können als andere.
Auch von der Schauspielerei waren so leichte Unterschiede drin.
Genau, ja, von der Schauspielerei auch nochmal abgesehen, genau, aber wie gesagt, gerade auch gesanglich ist es halt aufgefallen. So, da gab es halt wirklich welche, die positiv hervorgestochen sind, wie zum Beispiel Sarah Wire, wo du gemerkt hast, dass da relativ viel Talent auch dahinter ist. Und sie hat ja dann auch nur die Choreografien gemacht. Wir haben ja zumindest noch eine andere Szene in der Schule, die wirklich sehr aufwendig choreografiert ist. Nicht?
Ja, vielleicht komme ich da nachher nochmal.
Oh mein Gott, ja.
Im Detail drauf zu sprechen.
Gut, dann hebe ich mir vielleicht, was ich dazu zu sagen habe, für später auf. Schade. Nein, aber ich fand einfach, dass, gab ein gewisses Gefälle zwischen der gesanglichen Qualität, wie es halt auch immer so ist bei schauspielerischer Qualität, wie du richtig gesagt hast.
Mir persönlich ist es gar nicht so stark jetzt vor die Füße gefallen. Nein,
es fällt jetzt nicht stark auf oder so, aber du merkst es halt einfach. Auch nicht kein The Voice-Juror.
Was mir eher ein bisschen mehr ins Auge gestochen ist, einfach weil ich den Schauspieler auch schon kannte, Paul Kay, der den Schulleiter spielt.
Ui.
Das war schon ein bisschen theatralisch, fand ich.
Na, theatralisch gepaart mit nicht so wirklich dem ultimativen Gesangstalent gesegnet, oder?
Ja, das fand ich noch okay. Er kommt ja eher so aus der so ein
bisschen. Bin mir nicht sicher, ob er die ein bisschen Pech hatte bei der Lead-Zuordnung.
Er kommt ja so ein bisschen aus eher der Komödien-Sparte, also war bei Game of Thrones auch schon eine sehr witzige Abwechslung. Fand ich ganz gut, auch wenn er jetzt nicht so mega das Gesangstalent vielleicht ist, passt da gut rein, aber ich fand halt die ganze Rolle und das Schauspiel. Ich würde
sagen, sie haben ihm da halt aber, so, na gut, sie haben ihm halt da eine Rolle gegeben, wo du halt vom Leder ziehen kannst. Scheinbar wollten sie das auch und dann machst du das halt auch, ne?
So. Also das war schon, ja, das wirkt ein bisschen
so bei Pro, oder?
Bisschen klobisch.
Aber ja.
Ja, ich habe Paul Kay mit so einem Fragezeichen. Ich find seine Figur ganz witzig.
Ja, ja.
Stimmt, um das nochmal einzufangen wieder. Aber es ist schon ein bisschen grenzwertig. Ansonsten habe ich hier noch so einen Punkt stehen, Ausstattung. Weil ich glaube, so viel Budget stand dem Film nicht zur Verfügung.
Ich habe nichts gefunden tatsächlich im Detail zum Budget.
Schwierig.
Hätte mich wirklich sehr interessiert, um es ein bisschen in Perspektive zu setzen oder in Perspektive setzen zu können auch.
Ja.
Aber ja.
Aber ich glaube davon, dass wir hier wahrscheinlich von einer bundesweiten finanzierten Produktion reden, mit Fördermitteln aus Schottland, da ist der Markt und das Budget wahrscheinlich nicht so groß.
Wenn überhaupt, vermutlich ein sehr kleiner Millionenbetrag irgendwie.
Genau.
Gerade so.
Aber im Gegensatz dazu, Kostüme, Effekte und der Schauplatz an sich, gerade auch, wo sie da früh losläuft, da merkt man schon, da hat man sich Mühe gegeben, da hat man ausgewählt und, glaube ich, so das Beste draus gemacht, was man wahrscheinlich zur Verfügung hatte. Ich frage mich immer noch, wie sie es mit der Straße gemacht haben, ob wirklich man alle Nachbarn rausgescheucht hat, ob es vielleicht von irgendeinem Studio ist, der Backyard.
Das hätte mich auch interessiert. Spannend fand ich noch tatsächlich, sie hatten auch ein bisschen Glück mit der Schule. Relativ viel Handlung findet auf dem Schulgelände oder in der Schule statt. Sie hatten tatsächlich in der Stadt, wo sie gedreht haben, zufällig eine geschlossene Schule, weil dort Asbest gefunden wurde.
Ah.
Nicht in der ganzen Schule, irgendwie in der halben Schule, aber es hat gereicht, um sie zu schließen. Und es waren aber noch genug Räumlichkeiten übrig, um dann halt zu drehen. Fand ich ganz, also manchmal ist auch ein bisschen Glück einfach mit den Locations. Weil so eine Schule, wo du einfach 5 Wochen lang mal drehen kannst, ist, glaube ich, schwierig. Von daher ganz netter Zufall da, weil es so gut kam.
Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist das Thema Humor. Und das lasse ich jetzt auch erstmal so stehen. Aber ein Beispiel, nämlich die Schulaufführung.
Ja.
Mit der Show-Performance von Annas Freundin, die da Santa Baby interpretiert.
Die hast du rausgesucht als Humor.
Ja, die habe ich erstmal rausgesucht.
Okay, ja, die war auch sehr lustig. Für mich gab es noch eine, die nochmal das Ganze getoppt hat.
Ja, gerne. Ich fand, bei Santa Baby ist halt, sieht erstmal sehr unschuldig aus und sie schmettert dann so eine vor dem Elternabend, vor der Schulaufführung. Eine
verruchte Nummer hin, ne?
Eine Weihnachtsnummer hin, die plötzlich einen sehr verruchten, sehr scharf auch nicht, angehauchten.
Ja, habe ich auch nicht kommen sehen. Und ja, auch gefühlt von den Figuren im Film auch sonst keiner.
Ja.
Was halt das Ganze sehr, 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 sehr lustig macht, tatsächlich.
Aber sag du mir doch nochmal schnell, was diese Szene noch für dich getoppt hat.
Ich persönlich fand die Szene, die währenddessen bei diesem Schulprogramm aufgeführt wird, den Fishrap, der dann auch gerne nochmal, um dich nochmal daran zu erinnern, wie unfassbar lustig es war im Abspann läuft, der hat mich komplett gekriegt. Musste ich schwer lachen. Geil performt, die Nummer.
Man muss dazu sagen, das war so eine Rap- oder ist eine Rap-Nummer im Film, die von zwei verkleideten Pinguinen vorgetragen wird.
Ja.
Fisch-Rap, nicht Rap.
Rap. Aber es ist ein Rap, ein Fisch-Rap.
Es ist ein Fisch-Rap. Und
einfach geil vorgetragen, super lustige Nummer, Schwachsinnstext.
Ja, es hat so eine typische
catchy gemacht, aber
ein touchedes Attitude mit einem Text über Fische.
Letztendlich dient auch nur so ein bisschen, auch so ein bisschen nur ein Lückenfüller eigentlich, glaube ich, gar kein kompletter Track so wirklich im Film zumindest.
Glaub, 30, 40 Sekunden geht das Ding.
Genau, aber da musste ich wirklich laut lachen. Ja, hat mich gekriegt. So.
Bros. Und
jetzt müssen wir ernst werden, oder wie?
Ja, weiß ich nicht.
Ob wir den Spagat hinbekommen?
Ich möchte es ja eigentlich nicht machen, ne? Jetzt so kurz vor Weihnachten. Jetzt
ja, pass mal auf, wir werden jetzt ja hier, ne? Wir wollen ja mit dem Publikum transparent sein.
Genau. Schließlich werden wir dafür bezahlt. Disney, Netflix. Cons.
Weihnachtsbonus steht an übrigens, Freunde.
Was hat mir vielleicht nicht ganz so gut an dem Film gefallen? Und das Witzige ist, dass ich jetzt vieles aufzähle, was mir eigentlich gut gefallen hat.
Aber?
Zum Beispiel die Ausstattung. Man sieht dann doch ab und zu im Film, dass eben doch nicht so viel Budget da war. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, es gibt zum Beispiel so eine Szene, die sieht man auch im Trailer, wo es Leuchtraketen oder irgendwas nachts vom Himmel regnet, wo ich sage, oh, da hat man sogar ein bisschen irgendwie Computereffekte oder vielleicht sind es wirklich irgendwie Practical Effects, die man da hatte, reingemischt. Auf der einen Seite gibt es eine Szene, wo sie es in der Bowlingbahn verbarrikadieren und draußen geht wo die Welt unter, weil wirklich das Militär anrückt.
Ja.
Und es wird ausnahmslos davon erzählt. Es wird rein gar nichts gezeigt, obwohl alle aus dem Fenster gucken und beschreiben, wie schrecklich das da draußen gerade ist.
Also Spoiler, es gibt eine Szene, wo du sehr wohl eine Totale der Stadt im Dunkeln siehst, mit aufwendigen Explosionen und so. Und das war handwerklich sehr, sehr gut gemacht.
Genau, es war auch nicht zu lange drin, sodass du sagen kannst, das sehe ich aber, wie das da geframed ist.
Aber das war das erste und einzige, was wir so ein Stück sehen, irgendwie gefühlt fast.
Genau, und in der Bowlingbahn haben wir dann eben diesen Show-Don't-Tell-Effekt wieder, den wir schon mal erwähnt hatten. Und man sieht auch, da stand halt irgendeiner vom Lichtdepartement draußen und hat da irgendwelche weißen Butterflies mit irgendwelchen Effektlichtern bestrahlt und Lichter an- und ausgeknipst. Das war schon so ein bisschen, wo ich dachte so, huh.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie halt wissen, wer sie sind und halt einfach sagen, wir machen das jetzt so, weil Leute erwarten jetzt keine Wunder oder so und ziehen das jetzt halt einfach so durch, ob da
ja, ich weiß
oder ob es halt
vielleicht war das Budget da extra knapp, aber ich glaube, da hätte man bestimmt mit wenig Aufwand noch was machen können.
Also dir fehlt ein bisschen, unterm Strich zusammengefasst, fehlt dir so ein bisschen dann der Scope.
Ja, da fehlt mir ein bisschen so der Scope, vor allem, weil du dann auch, da läuft das Lied, nämlich Human Voice, und dann siehst du einmal die Protagonisten, wie sie Richtung der Fensterscheibe gucken, wo man halt nichts sieht, aber man sieht im Eingang von der Bowlingbahn, da stehen irgendwelche Lichter, die halt funzeln.
Das hat tatsächlich auch so ein bisschen dem Song so die Intensität von mir genommen, weil mir war jetzt auch nicht ganz klar, gut, die wussten nicht, dass es geht ja darum, dass sie nicht sicher sind, wer hat noch überlebt, ne? Sie sind potenziell die einzigen, die jetzt da noch
da sind oder auch nicht.
Überlebenden da sind, so, ne? Und wir wissen, dass es noch weitere Überlebende gibt und gefühlt hätte ich gedacht, mein Gott, ihr müsst halt irgendwie eine Querstraße weitergehen. Ja. Dann habt ihr die Nummer schon erledigt, ihr müsst jetzt nicht traurig sein, dass eure Handys nicht mehr funktionieren.
Ich glaube, einfach wäre auch gewesen, sie aufs Dach der Bowlingbahn zu stellen, vielleicht da auch nochmal so einen Shot zu machen mit der
auch
Stadt.
Auch eine schöne Idee.
Das hätte vielleicht nochmal echt Wunder gewirkt. Ruft mich beim zweiten Teil einfach mal an. Ja. Ich berate gern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, die Tanzeinlagen. Mhm. Wir haben ja einen Genre-Mix mit einer großen Musical-Komponente. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, vor allem Anfang, haben mich die Tanzeinlagen nicht ganz überzeugt.
Ja, das tatsächlich, da kann ich jetzt tatsächlich reingrätschen noch. Wir hatten ja gesagt, dass, wie hieß es,
Sarah Wire,
die Choreografie gemacht hat und er hat auch gesagt, dass sie nicht viel Zeit hatten, um das Ganze vorzubereiten, weder die Choreografie noch die Actionsequenzen und erschwerend hinzukam, dass aufgrund von wenig bis keinem Budget auch keine Tänzer oder so geladen werden konnten. Das sind also alles mehr oder weniger bessere Komparsen. Und dann bist du, was deine Choreografie betrifft, halt unheimlich limitiert, die nicht zu kompliziert zu machen, Moves zu machen, die halt, weil du und ich auch hinkriegen. Und es dann aber, weiß ich nicht, in der Totalen, wenn es halt irgendwie 30 Leute machen, trotzdem irgendwie ganz geil aussieht.
Ja.
Von daher erstmal Chapeau für diese Tatsache an sich, aber du siehst es am Ende des Tages halt trotzdem.
Ja, leider.
Das ist, was du gesagt hast jetzt.
Ja.
Ja.
Also wir
bin ich bei dir.
Wir haben da vielleicht so ein Auge, aber man also muss...
Ich kann dem was Positives abgewinnen, wenn du die Umstände so ein bisschen mit reinbeziehst, aber wenn du es nicht weißt letzten Endes und die meisten beschäftigen sich vielleicht auch jetzt gar nicht da so in die Tiefe mit und wissen es halt nicht und dann wirkt es für die halt im Zweifel billig, ne? Und das ist halt ein bisschen schade dann.
Das Problem ist halt, gerade das Marketing, ob es jetzt von den Filmemachern selbst kommt oder nicht, wenn man sagt, Shaun of the Dead trifft La La Land oder man lebt in einer Welt, wo es schon, was weiß ich, wie heißen die ganzen Filme, Step Up und High School Musicals gibt, dann hat man dann schon so eine gewisse Erwartungshaltung, was so geht. Und es gab für den Disney Channel mal eine Eigenproduktion, da ging es nämlich schon um Zombie-Musical. Da gibt es zum Beispiel einen Trailer und diese kleinen Tanzschnipsel, die man da sieht, die sehen schon ein bisschen fetter aus als das, was man in Anna and the Apocalypse so sieht.
Ja, mein Gott, das Disney-Geld.
Ja, das Disney-Geld, ne? Da könnte auch mal ein bisschen was herfließen. Das soll jetzt auch kein Vergleich sein. Dafür, dass es so eine nette kleine Produktion aus Schottland ist, muss man sagen, da steckt
gesagt,
auf jeden Fall Herzblut
drin. Wenn du den Kontext hast, aber du kommst nicht umhin, verglichen zu werden.
Ja, das ist halt
Autonomalverbraucher,
genau.
Das ist halt so.
Und gerade am Anfang, wo sie das erste Lied anstimmen, Breakaway, da fehlt mir zum Beispiel auch einfach die Kinetik, so die Energie. Da hast du wirklich so ein stampfendes Schlagzeug, wo du sagst, oh, der muss dir jetzt mitwippen und da kommt jetzt gleich einer an Richtung Flashdance und tanzt dir da den Stuhl unterm Arsch weg. Und da wird aber die meiste Zeit gestanden, im Schulflur irgendwo an Wände gelehnt oder sowas. Und da ist für mich, das ist fast für mich eine Bildtonschere gewesen. Ich dachte so, jetzt mach doch da mal was. Aber trotzdem coole Nummern, muss man aber ganz einfach mal hier erwähnen. Und genau das, glaube ich, führt für mich auch so zu einem Kritikpunkt, wo ich sagen muss, unter anderem, der Film hat zum Schluss irgendwie so drittes Viertel, kommen so ein paar Längen auf.
Nicht nur im letzten Drittel, meiner Meinung nach im Übrigen.
Ich
finde, der Film hat generell gewisse Längen.
Ja gut, ja.
Ultimativ würde ich sogar so weit gehen, um jetzt den Film irgendwie komplett abzusprechen, dass einfach handlungsmäßig insgesamt relativ wenig passiert, um ehrlich zu sein.
Das ist nämlich das Problem. Und gerade halt ab der Hälfte versuchen halt unsere Protagonisten, sich halt durch die Zombies zu metzeln, um zu ihren Liebsten vorzudringen, wie wir es in der Synopsis gerade ganz schon ganz gut anreißen Parallelen konnten.
Shaun of the Dead.
Anlehnung an Shaun of the Dead, ja. Da gibt's sogar mehrere im Film.
Ja, ja.
Definitiv. Und die Gruppe wird dezimiert, das muss man einfach so sagen.
Meine Güte.
Das Problem ist, es gibt ein paar unlogische Schlüsse, wo man denn jetzt lang geht, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und selbst ja, wenn aber Leute umkommen, zu 80% werden mir die Charaktere dadurch nicht glaubhafter. Ich baue keine richtige Emotion teilweise zu den Leuten auf. Mhm. Und dann entsteht halt so ein Loch, wo man sagt, das ist gerade schwierig für
oder
mich,
anders,
da jetzt dran zu bleiben.
Da für bei den Figuren, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, zu den Figuren, wo man vielleicht eine gewisse Emotion aufbaut, die kommen dann halt im Zweifel schon relativ zeitig unter die Räder.
Das kann so,
und dann
sein.
Bist du halt übrig mit denen, wo sie das eben vielleicht nicht geschafft haben oder noch nicht geschafft haben.
Ja.
Und das ist dann halt so ein bisschen ein Problem.
Das ist so ein bisschen unbefriedigend auch.
Ja.
Und er hatte auch so das Gefühl, dass ab der Hälfte der Musical-Anteil doch deutlich abnimmt.
Ja, fand ich auch. Und nicht nur der Musical-Anteil, das gesungen wird, sondern auch, man hätte ja trotzdem auch weiter mit irgendwie potenziellen Choreos arbeiten können, vielleicht auch in kleinerer Form. Die sind dann komplett untergekommen einfach. Ne? Dann wurde einfach nur noch gesungen. Wie in so einem, naja, ich sag mal, Musikvideo.
Ja.
Anderes fällt mir da jetzt gerade gar nicht zu ein. Vielleicht so ein etwas schlechteres Musikvideo.
Ich fand ja auch, wenn die Marketing-Abteilung schon mit La La Land vergleichen kommt, wenn Ryan Gosling und Emma Stone da gegen Nachthimmel tanzen,
mhm,
das waren zwei Leute und da war viel Crew und Technik dabei, um das ja zu realisieren, aber ich glaube, das hätte man mit wenig Aufwand einigermaßen auch nachbauen können oder mit einer kniffigen Idee vielleicht auch irgendwie aufgreifen können, jetzt nicht diese Szene, aber dass man nicht irgendwie 50 Leute braucht, die synchron durch die Schulhalle tanzen. Und das hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Und das fand ich halt so ein bisschen schade. Und der Film verliert ja auch so ab der Hälfte so ein bisschen seine Quirligkeit, seine Freudigkeit. Und er nimmt echt so einen dunklen, ich bin heute schon wieder dabei, das zu sagen, so einen dunklen, so eine dunkle Note ganz einfach. So einen dunklen Ton kriegt der Film plötzlich irgendwann.
Ja.
Und da, das hat mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, sogar rausgebracht.
Ja, ich hab's auch nicht so ganz verstanden tatsächlich, ne? Also, erst mir am Anfang ist er sogar sehr fröhlich, finde ich. Sehr humorvoll.
Ja.
Und das kommt, finde ich, auch gefühlt komplett abhanden zum Ende hin. Fast komplett. Was für mich, also es hat mich auch komplett rausgebracht. Oder was heißt komplett? Ich fand es schwierig. Also mal davon abgesehen, das war generell diese ich hatte große Pacing-Probleme ganz generell, habe ich ja gesagt. Ich hatte das Gefühl, dass streckenweise es extreme Längen gibt. Das letzte Drittel ganz besonders. Und das dann gepaart mit, also ich fand, du hast dieses Genre-Mashup so schön vorhin auch schon zusammengefasst, aber er hat sich dann so ein bisschen in den Genres irgendwie auch wieder verloren oder hat den Spagat nicht bis zum Ende durchgezogen bekommen. So. Und das ist, ich sage auch nicht, dass das einfach ist, ne? Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ein Shaun of the Dead halt so ein absolut überragender Film geworden ist, weil dieser sowas den Spagat halt hinbekommt und sie haben es halt hier, finde ich, halt eben nicht hinbekommen.
Der Shaun of the Dead, man muss den Vergleich ja ziehen, ist ja ein Film, der ja zu Recht Kultstatus genießt, sehr erfolgreich war. Warum? Weil er dem Zombie-Film einfach was Neues gegeben hat, nämlich auch als Genre-Mix.
Ja.
Nämlich, dass man einen Zombie-Film hat und dann eine Komödie draus macht oder reinbaut.
Und das ist der Punkt, das ist genau der Punkt, warum wir ihn halt hier erwähnen müssen.
Genau. Und es gab auch andere Filme, weiß nicht, Zombie-Film kam für mich immer so aus dem Horrorbereich. Und was man auch ganz klar erwähnen muss, ist 2 Jahre früher, 2002, kam 28 Days Later. Auch ein Riesending, fand ich. Eine ganz kleine Produktion, aber letzten Endes von Danny Boyle mit super genialen Bildern von einer leeren Londoner Innenstadt. Was haben sie da gemacht? Sie haben so dieses Zombie-Genre genommen, haben es für mich aber auf ein völlig neues Realitäts-postapokalyptisches Szenario-Level.
Da haben sie den Scope halt irgendwie hinbekommen, ne?
Genau, da haben sie auch den Scope hinbekommen mit relativ kleinen Sachen, indem sie einfach sagen, wir nehmen jetzt mal diese ganze Horrorschiene und blenden die mal so ein bisschen aus, sondern was passiert denn eigentlich mit den Menschen, mit den Schicksalen, was macht denn das mit einem? Und natürlich diese kleine Nebennote noch, wir haben nicht nur diese schlurfenden, gehenden, ollen Typen, die da irgendwo durch die Welt wackeln, sondern wir haben wirklich aggressive
Jäger,
Raubtiere, die da langziehen und wir müssen halt wirklich um unser Leben rennen. Genau, und das ist so das ein bisschen Problem. Ich habe es mit meiner zweiten These so ein bisschen versucht anzureißen. Der Film, dadurch, dass so viele Genres jetzt hier drin sind, kriegt das Paket nicht so ganz rund zusammen. Das muss man leider, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle sagen.
Ja, finde ich auch. Also, das ist genau mein Problem auch gewesen. Also ich fand, es gab ganz große Pacing-Issues. Also man hätte da, glaube ich, also der Musical-Anteil nicht reduziert, die Handlung versucht konsequent also weiterzubringen. Du hattest halt, was ich auch schon gesagt habe, ich muss immer wieder um diese Spoiler halt ein bisschen drumrum tänzeln. Einer der ersten Tracks ist ja halt Hollywood-Ending, ne? Und es geht ja genau darum, dass du das nicht immer kriegst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das haben sie auch versucht, auf Krampf durchzudrücken. So ein bisschen in der Handlung.
Okay.
Ne, du hast ja gesagt, wir verlieren Leute. Das ist so lange okay, wie es halt funktioniert. Und ich finde, in dem Fall funktioniert es nicht. Und das bringt mich dann dorthin zu sagen, dass es ja auch einen guten Grund gibt, warum wir diese Hollywood-Klischees haben. Weil offensichtlich das ja, wenn du das so handhabst, gut funktioniert und es jetzt nicht pauschal Sinn macht, das auf Biegen und Brechen anders zu machen. Das war im Übrigen eine Sache, die Ella Hunt selber in einem Interview auch gesagt hat. Ich fand gut, dass in dem Skript das ein bisschen anders läuft, als man es so klischeeweise gewohnt ist. Aber es gibt ja einen guten Grund, warum es diese Klischees gibt und wir das gewohnt sind und das sicherlich da komfortabel mit sind und wir unkomfortabel sind, wenn du davon abweichst. Aber es ist so lange okay, wie uns dann halt ein guter Ersatz geboten wird, ein guter Ausgleich, ja, wenn es halt funktioniert. Und ich fand, dass das hier halt nicht so richtig getan hat. Was ein bisschen schade ist tatsächlich.
Ja.
Ja.
Nichtsdestotrotz, ich finde den für mich innovativen Ansatz sehr cool. War für mich letzten Endes auch der Aufhänger, da reinzugehen.
Auf jeden Fall.
Finde ich trotzdem kein schlechter Film. Ich würde mir den auch auf jeden Fall nochmal anschauen.
Ich muss sagen, ich bin mit dem IMDb-Rating ziemlich d'accord tatsächlich.
Aber man muss sagen, ich finde auch, dass man da mit dem Rating ganz gut einhergehen kann.
Genau. Also ist bei mir auch mittlerweile immer seltener der Fall, dass ich da, einhergehe mit. Aber
wir waren da bei einer, ich wiederhole es nochmal, bei einer 6,5.
Genau, was das ist sehr wirklich sehr ordentlich. Genau.
Mittelfeld ist.
Ja. Genau, mehr, nicht mehr und nicht weniger.
Ja.
So würde ich sagen, kann man das irgendwie schließen.
Das ist jetzt auch kein für mich abschließendes Fazit, möchte ich fast schon sagen, wo ich sage so, ja komm, reden wir uns doch noch ein bisschen schön zum Schluss. Mhm. Ich muss aber trotzdem sagen, dass man trotzdem merkt, dass sehr viel Herzblut in den Film steckt. Ich wollte es gerade eben schon mal anreißen. Und dass ich trotzdem meinen Hut davor ziehe, dann sowas auf die Beine zu stellen. Ganz, ganz klar.
Genau, also es ist halt vermutlich auch gar nicht so einfach für genau so ein Ding zu pitchen, da irgendwie Geld für zu bekommen, ja, und es dann wirklich halt auch umzusetzen, da wirklich einen Film draus zu machen. Super cool. Ich finde es schön, dass es das erstmal gibt. Ja, die Musik ist es auf jeden Fall schon alleine allemal wert. Ist übrigens der gesamte Soundtrack auch auf Spotify. Für alle, die es interessiert, einfach nur reinzuhören. Ich finde es geil, dass ich meine 3-4 Songs, die ich wirklich gut finde, halt mir auch da raussortieren konnte.
Einfach an der Fish-Rap.
Sowieso. Und genau, von daher, ja, wie gesagt, ich finde es gut, dass es existiert. Wenn euch, ich hatte es eingangs schon gesagt, die Synopsis, ein bisschen das Feedback, das wir jetzt gegeben haben, dass es halt eine Low-Budget-Produktion ist, euch Musicals nicht abschrecken, ihr den Trailer gesehen habt und euch das anspricht, weil wie gesagt, nochmal, ich glaube, der Trailer so, bringt schon ganz gut rüber, worum es geht. Lasst euch jetzt auch nicht von unserer Kritik abschrecken, macht euch da ein eigenes Bild von. Ist jetzt keine vertane Lebenszeit.
Ihr habt noch Zeit, bis der Heiligabend da ist. Ein bisschen Zeit ist noch.
Genau, und solltet ihr zu den erlesenen Kreis gehören, die es schon gesehen haben, die Nummer, dann würden wir uns freuen, wenn ihr euch vielleicht irgendwie verewigt in Form eines Kommentars oder uns über Social Media antickert, Hashtag NSRTPodcast und vielleicht mal eure Meinung dazu kundtut, wie ihr den fandet. Und dann bleiben mir nur zwei wichtige Dinge, die ich tun muss, nämlich dich zu fragen, ob wir einen zweiten Teil brauchen.
Ich dachte schon, du fragst niemals. Nein, ich würde so stehen lassen, glaube ich.
Ist ja ein offenes Ende, ne, irgendwie.
Ja, eigentlich müsste man schon weitererzählen, aber
Spoiler? Nein, nicht wirklich. Das Ende ist, es gibt schon ein Ende, so ist
ja,
es. Handlung
ja,
ist erstmal so, Rahmenhandlungsprinzip ja, erstmal abgeschlossen.
Ja. Die zweite Frage?
Nein, die zweite Frage nicht. Ich habe gesagt, ich muss noch zwei Dinge tun.
Ach so.
Erster Teil, dir eine Frage stellen.
Ach
zweiter
so.
Teil ist die letzte Folge in 2018.
Das ist traurig. Jetzt gehen wir ja trotzdem hier mit total bad feelings raus.
Nein, gar nicht. Euch und dir als allererstes mal ein politisch korrekt frohe Feiertage zu wünschen und einen guten Rutsch ins Jahr 2019, wo wir uns auf jeden Fall wieder zusammenfinden für eine 8. Folge.
Ich denke doch schon.
Wir haben ganz viele Ideen für 2019. Müssen mal gucken, was wir davon alles tatsächlich auch umgesetzt bekommen.
Das klingt richtig
ambitioniert, ist das Wort, das du suchst.
Ja,
so fühlt es sich auch an. Wie gesagt, frohe Feiertage, guten Rutsch. Vielen Dank an alle, die uns jetzt hier die ersten 7 Folgen schon, tatsächlich
ist
schon Wahnsinn, ja, durchgehalten haben. Ich wollte eigentlich sagen, begleitet haben. aber ja, es wurde lang.
Es wurde
und
gelacht,
länger.
Es wurde geweint.
Und noch länger. Von Folge zu Folge.
Ja, aber ich finde, das ist ein würdiger Abschluss jetzt.
Absolut. Und wir haben ja auch noch mal euch einen Rundumschlag gegeben, dass es ja nicht alles komplett sinnlos ist. Wir haben Bezug genommen auf gefühlt jede einzelne Folge, die wir schon mal hatten. So ein Stück weit sogar ungewollt, weil es die News einfach tatsächlich hergegeben haben auch. Und von daher ist es für mich der ideale Jahresabschluss.
Ja.
Für Insert. Tatsächlich. Und deswegen möchte ich mich noch ganz herzlich bei dir bedanken, dafür, dass du den Spaß hier mit mir mitmachst.
Das ist aber schön.
Ja, freue mich da alle 2 Wochen immer sehr drauf.
Mir hat's auch Spaß gemacht, Alex.
Genau.
Es war ja, initial muss man ja sagen, war es deine Idee.
Ja, mein Gott, ich sag halt einfach mal so Sachen, ne, ohne groß drüber nachzudenken.
Und du konntest ja nicht ahnen, dass meine Antwort war, ja, lass machen.
Ja, genau, da habe ich tatsächlich irgendwie so einen Depp gefunden, der dann sagt, gut, dann geht's los.
Do it, do it, do it.
Ja, nee, habe ich tatsächlich nicht mitkommen sehen.
Kommt immer anders in denen.
Genau. Ist aber tatsächlich sehr, sehr schön, dass es geklappt hat. Und immer noch klappt.
Und klappen wird. Ich glaube, wir wissen noch nicht hundertprozentig, wann die erste Folge 2019 kommt. Da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen unschlüssig.
Wir müssen da mal die Urlaubskalender noch synchronisieren.
Wir müssen erstmal das Budget noch klar machen.
Eieiei, und die ganzen Ideen gucken, was davon kommt oder nicht kommt und wie schnell wir das irgendwie auf die Reihe kriegen.
Es gibt diverse Möglichkeiten herauszufinden, wann wir denn dann wieder online sind.
Dankeschön, dass du es bringst. Und vor allem, was alles noch so vielleicht an News euch dann erwartet in Zukunft. Was muss man dafür machen?
Facebook, Twitter, Instagram.
Mein Gott, er leitet ein mit Facebook.
NSRT Podcast ist unsere Marke, unser Dogtag. Benutzt auch gerne den wie eben erwähnten Hashtag, folgt uns auf den erwähnten sozialen Medien, drückt die Glocke, um kein neues YouTube-Video zu verpassen. Vielleicht gibt es nächstes Jahr auch noch andere Wege,
uns zu hören. Jetzt spoilert er doch schon. Nein, hör doch mal auf damit, meine Güte.
Auf mein Video nämlich. Es wird ein ganz großes Ding. Nein, wird's nicht. Wir gucken mal, was so geht nächstes Jahr.
Genau. Aber wie gesagt, wenn ihr up-to-date sein wollt, ist die beste Variante Social Media. Einfach aus dem Grund, dass wir halt eben nicht genau wissen, wann es jetzt mit der 8. Folge weitergeht. Es wird im Januar passieren.
Das denke ich auch.
Um zu schließen mit einem Armageddon-Zitat, es ist einmal passiert. Es wird wieder passieren. Die Frage ist nur, wann?
Damn it. Den möchte ich nicht mehr hinzufügen. Du hast alles gesagt.
Gut, wie gesagt, danke euch, danke dir.
Danke dir auch.
Und wir sind raus für 2018.
Guten Rutsch, schöne Feiertage, habt euch alle lieb. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.